Mind is overseen and Pauline abkratzt.
Auf der Reeperbahn nachts um halb eins gespielt tatsächlich. Und hat da auch sehr schlecht zugesungen, bewusst schlecht und auch sehr schief gespielt. Aber die Leute haben alle mitgesungen und es ging.
Also ich kann ja auch einfach mal Spaß machen irgendwie. Und, genau. Und Erik kann doch gut Shanties singen.
Hey, die Schneider, Shanties?
Nein, du.
Wir brauchen einen Proberaum. Wir brauchen einen Podcast-Raum. Wir drehen uns im Kreis. Wir brauchen Sponsoren, wir brauchen Geld.
Ich kann Watch Over Do with the Drunken Sailor auf Ukulele spielen. Das ist das einzige Lied, das ich auf Ukulele kann.
Na, das ist doch aber auch was. Ich meine, wenn du Watch Over Do with the Drunken Sailor auf Ukulele spielen kannst, dann kannst du auch binnen kurzem den Fairmaster spielen.
Wo war dann die Popcorn mal? Das Popcorn-Gelände.
Die war auf der Rheinseite, aber auf der Messe.
Aber auf der gleichen Rheinseite.
Deutz heißt es
da. Genau, Deutz, ja. Da war das, glaube ich. Und das ist ja
auch. Da ist ja auch Viva, also nur ein Stück weiter oben denn noch. Also,
Viva gibt es nicht mehr. Viva gibt es nicht mehr.
Dafür gibt es jetzt Viva con Aqua.
Es ist nur noch Viva,
die das hatten wir ja eben schon, die Viva.
Ja, da war aber, da waren die Mikros noch nicht an. Da haben wir,
ich bin hier ja jetzt als Christian, ne? Und nicht in meiner anderen.
Du bist Christian.
Na, dann kann ich ja darüber reden, dass Joko, der gerade mit Viva von Agma unterwegs war, mal mein Polo war, höchst talentiert. Und ich wusste ja immer, dass aus ihm was wird. Aber die Frau in der Personalabteilung bei der MME, wo ich damals war, so hieß die Firma.
Birgit.
Nein, Birgit war ja super.
Birgit war super.
Birgit Danzer war großartig. Der wurde dann ja später, worüber Birgit sich auch sehr ärgerte, eine Frau vor die Nase gesetzt, die Jutta hieß. Ich sage jetzt nicht den Nachnamen, weil das Persönlichkeitsrechte technisch nicht ganz ohne ist. Und sie hieß Jutta. Und Jutta war meiner Meinung, dass man so jemanden wie Joko doch als Volontär gar nicht einstellen könne, weil er doch die Qualifikation dafür gar nicht mitbringen würde. Auf der anderen Seite, der war da schon ein halbes Jahr bei mir und hat das super gemacht. Und es war mal klar, dass der eine sehr eigene Sprache entwickelt. Also, dass man den nicht in die üblichen Formate pressen kann, sondern nicht mal in so ein Format wie Trex. Ach, da habe ich gleich noch eine gemeine Geschichte in Richtung Arte, die erzähle ich noch im Podcast. Also Tracks habe ich ja damals geleitet und da war einmal ein Volontär und zwar immer ganz klar, den darfst du nicht in so eine Formatierung pressen, der muss eher seine eigene Sprache entwickeln, was er dann ja später auch mit Bravour tatsächlich gemacht hat. So. Und die Geschichte mit Arte ist tatsächlich die, dass wir einmal so ein Making-of gedreht haben. Das heißt, also wir haben irgendwie in der Tracks-Redaktion, wir waren da einer von mehreren Produzenten, es gab noch Kobalt in Berlin und eine Firma in Paris, Programme 33 hießen die, glaube ich, die das auch produziert haben und man produzierte so im Wechsel und alle sollten so ein Making-of quasi ihrer jeweiligen Produktion fertigen. Und ich hatte da so einen Praktikanten, der hieß Joachim Winterscheid und habe irgendwie gedacht, dieser Typ, also das ist jetzt keine erfunden oder retrospektiv herbeigedachte
das war ein Traum.
Geschichte. Nein, es war wirklich so, dass der muss irgendwann moderieren. Er wollte es auch immer und hat auch selber darüber geredet, aber es war auch klar, der muss das irgendwann machen. Und haben ihn dann durch dieses, als Praktikant von Trex, durch dieses Making-of moderieren lassen. Und dann kam ganz vehementer Protest aus Straßburg, was denn das bitte für ein Typ gewesen sei, der das Making-of moderiert hat irgendwie. Es war 2003 oder 2002 oder so, jetzt kann man es ja mal erzählen. Das heißt, also da hatte ich doch, glaube ich, einen besseren Blick als die Straßburger in dem Moment über das Potenzial von Joachim Winterscheid, der das nicht hören würde. Ich grüße ihn trotzdem.
Was weißt du das?
Das was mich vor allem interessieren würde, denn wir müssen ja irgendwie nochmal das Thema...
Joko war super. Also mit dem habe ich das, mit dem hat das viel Spaß gemacht. Das musste ich jetzt immer so.
Also, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wir hatten ja das Thema, bevor das Mikro an war. Und da war ja Viva con Aqua Thema und da war Joko Thema, dass er gerade ein Takeover mit dem Max Kruse-Account, ehemaliger FC St. Pauli-Spieler, Profi, jetzt bei Werder Bremen tätig. Und da groß durch die Presse gegangen ist, was auch wohl sehr lustig war. Und dadurch sind wir auf die Geschichte gekommen. Muss mal zu erklären.
Jetzt muss aber die Geschichte erzählen. Also, dass Joko angeblich den
gehackt hat,
Hose gar gehackt hat.
Genau.
Um Aufsehen für Viva con Aqua in Äthiopien zu erzielen.
Genau, das war die Geschichte dahinter. Was ich auch eine gute Idee finde und wohl auch gut funktioniert hat.
Da kamen wir drauf, weil ich nämlich heute Nacht von Clouseau geträumt habe. Ich erzähle jetzt aber nicht was, aber ich kann ja ruhig erzählen. Ich habe heute Nacht von Clouseau geträumt und daraufhin kamen wir, dass der auch mal bei der Millantor Gallery tatsächlich für Viva con Aqua aufgetreten ist. Es war auch sehr voll. Und dass er einen hochtalentierten äthiopischen Musiker damals auch, mit dem er zusammen einen Song aufgenommen hat, Und damals auch mitgeholt hatte, tatsächlich, dass erst er und Max Herre da auf der Bühne rummachten. War auch alles okay, aber dann kam dieser äthiopische Musiker und zeigte erstmal allen deutschen Musikern, wie man wirklich Musik macht. Weil diese Eto-Jazz-Leute einfach musikalisch derart grandios sind. Was aber den anderen beiden, da Max Herre und Clouseau, auch verhältnismäßig klar war, dass der, also was das rein musikalische betrifft, also was jetzt gar nicht so die als Personality oder so, das ist gar keine Kritik an den beiden, aber den beiden war ganz offenkundig klar, dass was die musikalischen Fähigkeiten betrifft, dieser Typ, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß, vielleicht können wir ihn nochmal googeln, oder es gewinnt ein Bier am Millerntor, wer den Titel kommentiert unter diesem Podcast.
Sofort, das Bier, es geht auf mich.
So können wir auch machen, Samuel irgendwie hieß der war so geil. Und das auch tatsächlich Clouseau vor diesen Menschen gerade so niederkniete, das war so ein ganz junger Typ aus Äthiopien, der da Akkorde auf sein Klavier gezaubert hat, die man sich gar nicht ausdenken könnte. Hammer Musikszene, die es da gibt in Äthiopien, und alleine dafür lohnt es sich, diesen Podcast zu machen, da wieder darauf hinzuweisen, weil man kann irgendwie tatsächlich alles Mögliche immer über Viva Con Agua sagen, da gibt es ja verschiedene Perspektiven, aber dass die solche Musiker aus Äthiopien ins Millerntor holen, finde ich eigentlich geil. Nicht geil ist, dass es wieder keiner mitkriegt. Ne? Also es wäre mir nicht aufgefallen, dass darauf in ein Raunen durch die aktive Fanszene gegangen
wäre, die gesagt hätte,
hey, Eto-Jazz ist aber ein geiler Sound, den müssen wir hier mal allen vorspielen. Nein, die sind natürlich trotzdem alle wieder in ihren komischen Celtic Glasgow halt.
Kann man da nicht auch nochmal so eine Art
Geisterwelten
Afrophobie-Veranstaltung draus machen? Also das.
Es ist eher so Afro-Ignoranz. Also dass man sich dann über irgendwelche offenen Celtic-Punk-Bands reinzieht, anstatt sich klar zu machen, was für Hammer Musiker im Rahmen der Millerntor Gallery da waren. Und es gab noch einen Blog, nämlich Metalust, was das damals meines Wissens überhaupt thematisiert hat, dass der ja überhaupt da war. Samuel Jürger hieß er, glaube ich. Hammer Musiker, total geil. Und man kann ja das hier mal nutzen, einfach das mal zu würdigen.
Als Podium auf jeden Fall.
Zumal wohl die Wahrnehmung solcher Künstler auch daran liegt, dass hier um das Stadion drum, um uns alle herum, Geister am Werk sind, die aus Kulturzeiten, die nicht Gegenwart sind, hier noch ihre Spuren hinterlassen. Oder sagen
wir mal, die Frage anstelle, sag mir mal, was ist eigentlich Gegenwart?
Ach so, was ist das jetzt?
Das ist eine wahnsinnig komplizierte Frage. Was ist eigentlich das Aktuelle? Also, weil es ist ja mal schon vorbei. Und das, was kommt, ist noch nicht da. Und was ist denn das für ein Punkt?
Genau, den man dann sozusagen, den kann jeder ja sozusagen ausweiten, solange er möchte. Für den einen ist es eine Woche, für den anderen ist es von einem Heimspiel bis zum nächsten. Wir können uns ja jetzt mal kurz darauf verständigen, was für uns Gegenwart ist. Das ist überhaupt eine gute Frage.
Ich werfe gleichzeitig ein, weil das Interessante ist ja tatsächlich, worauf wir eigentlich hier gerade hinsteuern wollen, weil wir uns ja heute ein Thema gegeben haben. Das Interessante ist ja quasi die Anwesenheit des Vergangenen in der Gegenwart und wie wird selektiert, was jeweils anwesend ist. Also was aktualisiert man quasi aus dem, wie Deleuze sagen würde, virtuellen Raum der Erinnerung. So, das ist das Thema. Und ich lese jetzt ein Zitat vor, einfach, dass wir hier unser Motto haben von Mark Fischer, ein Popkulturtheoretiker, der leider nicht mehr lebt, weil er das nicht mehr wollte, der aber weltweit sehr intensiv diskutiert wurde und über einen Blog, K-Punk, glaube ich, hieß es, sehr berühmt geworden ist. Und ich lese jetzt ein Zitat aus seinem Buch, den Titel sage ich hinterher, weil ich sonst eben beim Kindle nicht klarkomme. Die tieferen Ursachen dieser Melancholie benennt, also auf die wir heute auch hinaus wollen, ist der Titel eines Albums von James Leyland Kirby. Sadly, the future is no longer what it was. Ontologische Musik erkennt implizit an, dass die Hoffnungen, wie sie die elektronische Avantgarde oder die euphorische Dance-Szene der 1990er befördert hatten, sich verflüchtigt haben, die Zukunft ist nicht nur nicht eingetreten, sondern scheint überhaupt nicht länger möglich. Doch zugleich stellt die Musik für die Weigerung das Verlangen nach der Zukunft aufzugeben. Also da steckt nun relativ viel drin, weil die eigentliche These, die da nämlich drin steckt, ist die, dass quasi in retroorientierten Musiken nicht etwa nur irgendwie sowas wie Nostalgie aufscheint, sondern auch nicht realisierte Zukünfte. Und Marc Fischer ist darauf gekommen durch einen Gedankengang des französischen Philosophen Jacques Derrida, der diesen Begriff Ontologie, der eben in dem Zitat auch auftauchte, eigentlich geprägt hat, indem der nochmal ins Kommunistische Manifest geguckt hat, was ja bekanntlich anfängt mit einem Gespenst geht um in Europa, der Kommunismus, und diesen Gespenstergedanken aufgegriffen hat nach Fall der Mauer und sich gefragt hat, wo geistert das jetzt eigentlich weiter rum, dieses kommunistische Denken. Und hat aber ein Buch geschrieben, Marx Gespenster, weil auch das ist natürlich eine nicht realisierte Utopie, weil das, was realisiert wurde, war eben was ganz anderes als das, was eigentlich irgendwie sich mal Leute ausgedacht hatten dabei. Und die These ist nun wiederum von Marc Fischer und anderen Autoren, dass sich quasi in Musikkulturen auch diese nicht realisierten Zukünfte genauso abbilden wie der Horror, der daraus resultiert. Was das gesammelte Horrorgenre ja eigentlich mit betrifft. So, es gab diese Netflix-Serie, wo gleichzeitig auch gesagt wurde, Geister sind unerfüllte Wünsche. Auch das ist so ein Gedanke, den man dann, so eine Netflix-Serie war das. Und das ist das Motto hier heute. Das war jetzt relativ geballt und komprimiert, aber darum eiern wir jetzt drum herum.
Die Hauntologie um den Stadtteil, den unseren Fußballclub, das soll unser Thema sein. Herzlich willkommen. Ich stelle uns alle noch mal ganz kurz vor, weil wir sind ja in einer Runde, die ist ja nicht alltäglich. Da sind ja, heute fehlt Markus. Und wir haben getreu dem Motto, schau dir deinen Club auch mal aus einer anderen Perspektive an, uns überlegt.
Habe ich wie üblich gleich erstmal so gestartet, dass alle abgeschaltet haben.
Nein, so jetzt geht die Telefonkette an, die rufen sich alle gegenseitig auf dem Anrufbeantworter
genau.
Und sagen, sag mal, den musst du hören, schalte mal ein, den Podcast.
Von Willi, den habt ihr gerade gehört, den kenne ich auch schon länger und schön, dass du nochmal wieder dabei bist, Christian. Christian Bettges, der einzige von uns, der eine goldene Popkulturlitze auf den Schulterklappen trägt. Und mein Name ist Erik. Herzlich willkommen beim St. Pauli Popcast mit der Idee, diesen Verein mal aus einer anderen Perspektive, diesen Stadtteil aus einer anderen Perspektive, unser aller Leben, die wir ja hier an einem Ort leben. Und wenn ich das richtig verstanden habe mit der Hauntologie, dann können auch Orte heimgesucht werden von Geistern. Und da sind wir natürlich in der Gegend, die zwischen der Stadt Hamburg und der Stadt Altona liegt, die diverse Male von fremden Mächten aus Frankreich und sonst wo sozusagen dem Erdboden gleichgemacht wurde.
Das ist in so einer Mythologie. Ne? Also man muss ja dazu sagen, dass das tatsächlich einer der größten Befreiungsschläge historisch das, was später erst Deutschland wurde, irgendwie erlebt hat, war Napoleon. Ne? Also der hat einfach ganz entscheidende emanzipatorische Dinge, wie zum Beispiel auch die Gleichberechtigung, beziehungsweise noch nicht vollständig, aber zumindest den Weg dahin, rechtliche Gleichberechtigung von Juden in Deutschland, ist mit Napoleon zu verdanken gewesen. Also insofern muss ich da gleich gegen, weil das ist interessant, was du sagst, weil je nachdem, welche Story gräbt man mal aus, war das eigentlich eine Besetzung, wo gemeinerweise dann die napoleonischen Pferde auch noch im Dom irgendwie gefüttert wurden, woraufhin der dann abgerissen werden musste. Oder aber ist das nicht irgendwie vielmehr komischerweise ausgerechnet durch so einen autoritären Gewaltherrscher ein Emanzipationsschub hier installiert worden, auf den dann der spätere Nationalismus im Grunde genommen die reaktionäre Antwort war. Das ist irgendwie jeweils eine andere Art, auch Geister zu reanimieren.
Habt ihr die Geister gerade hier gehört? Also ja. Vielleicht sollten wir das mal erklären. Wir haben so eine kleine Odyssee hinter uns gebracht, wo wir unseren Podcast heute starten können und sind jetzt im Keller der Taverne Placker gelandet in der Schanze und dank an Toni, dass wir hier Platz nehmen durften und installieren durften. An der Schanzestraße. Das ist der Partykeller. Ich gucke auf den Kicker, den wir tatsächlich auch noch betätigen können und auf die Disco-Kugel. Insofern stimmt die Atmung auch irgendwie. Und der Einstieg, also ich würde das auch nochmal mit der Disco-Kugel als Bogen spannen, dass wir das nicht versäumen. Ich würde noch eins nehmen.
Ich hole uns noch drei Bier.
Drei Bingos, glaube ich.
Schon klar, ja.
Ich würde jetzt hier auch nochmal den Bogen spannen, darauf hinzuweisen, dass ich versuchen werde, den heutigen Abend auch für die Spotify-Playlist am Start zu lassen. Dazu habe ich, Christian, hast du da nochmal irgendwie die Info, falls ich nachher die Liste zusammenstelle, Afrobeat, also ich hatte jetzt irgendwie natürlich die Idee, dass man
Ich meine, der heißt Samuel Jürger. Es gibt tatsächlich ein Duett mit Clüso.
Okay.
Wo es auch einen.
Aber das kriegen wir nachher recherchiert.
Dass doch, das geht relativ fix recherchiert. Und sonst irgendwie wird so jemand wie Michael Fritz ist ja auch mal ansprechbar, der könnte es sofort sagen. So.
Okay.
Und das ist tatsächlich. Ich habe jetzt leider vergessen, wie es heißt und habe jetzt hier auch gerade gar kein Netz, weil ich gerade mein iPad
bei Vodafone gekündigt habe. Ich kann mein Handy zum Hotspot machen. Okay.
So, und. Aber das finden wir auf jeden Fall raus und ich glaube, das wäre schon mal der erste. Und tatsächlich, was auch nicht uninteressant ist, ist die Ode an die Freude von Beethoven zum Thema Napoleon.
Ja, das natürlich sowieso. Ich wäre nochmal beim ersten Punkt, also diese Thematik, die wir zu Anfang hatten, dass diese Celtic Punk, was auch immer, den Deckmantel, also es war ja dann doch ein bisschen negativ, dass man ja zum Beispiel
sagt... Das war gezielte Polemik, ich habe überhaupt nichts gegen Celtic Punk.
Nein, natürlich.
Den Fokus ausschließlich dahin.
Aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlege, dass ich zum Beispiel ganz viele tolle Musik habe und die auch extrem zeitlos gut finde, ist zum Beispiel Fela Kuti, Yuma Sakela, das sind so Leute, ich weiß gar nicht, das sind, also gerade wenn man jetzt weiß, dass Björk und Aqua Äthiopien oder das sind einfach so Künstler, die man auf dem Schirm haben kann und die einfach so tolle Musik machen.
Wobei man natürlich schon auch sagen muss, dass Fela Kuti, der meines Wissens ja der aus dem Westen Nigeria.
Nigeria auf jeden Fall.
Das ist nochmal eine ganz andere Musikkultur, auch als die in Äthiopien. Und einer der großen Fehler, die man da machen kann, ist ja, das alles über einen Kamm zu scheren, was aber nichts an der Relevanz des unglaublichen, weltbewegenden Fela Kuti-Zombie-Albums vor allem. Was natürlich die Stones wie James Brown einfach auch derart mit beeinflusst hat, aber als eine der Wurzeln, die tatsächlich noch auch Musikkulturen, die man hier heute, wenn man tanzen geht,
das, wenn du überlegst, also das, überall kommt das wieder. Und das ist natürlich auch so, ich habe jetzt gerade noch geschmunzelt, als ich jetzt die Wahrnehmung hatte, dass die Specials wieder auf Tour kommen mit Tony Allen an den Drums, der halt auch Drummer war für Fela Kuti. Und das sind so Sachen... Ich meine, das findet noch statt, das ist noch zeitgemäß und da ist auch wieder der Bogen zu der Gegenwart oder Vergangenheit oder ist die Zukunft jetzt schon unsere Gegenwart oder war sie gerade unsere Gegenwart und ist jetzt schon wieder Vergangenheit. Das ist einfach, dass man einfach, ich weiß gar nicht, wir müssen das auch irgendwie nutzen können, dass man versucht, den Tellerrand oder den Blickwinkel zu erweitern.
Ich glaube auch gerade so die Ska-Kultur. Also wo ja die Specials sich mal irgendwie mit, die war ja tatsächlich sehr lange auch extrem drin beim FC St. Pauli und da ich ja gar nicht zu entsprechenden Veranstaltungen gehe, weiß ich nicht, wie das noch ist. Das war ja vor allem auch über die unsere Skins, glaube ich, tatsächlich, weil Ska halt auch mal die Musik der linken Skins war. Leider aber zum Beispiel im Fall von Madness nun ausgerechnet, was auch nicht schlecht für unsere Playlist ist. Kann man ja gerne mal reden,
auf jeden Fall
gerne mit drauf
haben wollen. Also ich bin ja jetzt relativ aktuell, ich war letztes Jahr in Berlin auf dem Konzert und vor 2 Jahren in Brighton auf dem Konzert und das sind so einfach Sachen, die so angenehm funktionieren, wo du wirklich denkst, du bist an solchen Abenden auf einem Konzert, siehst ganz viele auch kurzrasierte, wirklich muskelbepackte, große Menschen, die mit denen du dann auf der Tanzfläche hin und her schunkelst oder rumpelst oder wie auch immer du das nennen willst. Und die dann mal so extrem höflich sind und so, das ist alles so positiv, die Energie darüber kommt, dass ich denke, wieso, also es ist doch
geil. Wobei man ja sagen muss, positive Energie, ursprünglich war Ska ja tatsächlich überhaupt die ganze Skinhead-Bewegung, eine Arbeiterbewegung, die wütend über das war, was mit Arbeiterkulturen, wo finde ich auch tatsächlich gutes Benehmen gar nicht so angesagt war oder
positive
Vibes. Interessanterweise ist Madness sind gerade so eine Band, wo das dann umkippte. Das heißt, es war gerade so zum Beispiel dieses
Das Image war nicht ganz so gut natürlich, weil es halt
das war nicht nur das Image, das war so das Two-Tones-Label. Noch. Also ich kann hier nur so rumschwadronieren, weil wir da mal eine Doku drüber gemacht haben, wo wir diese Leute intensiver auch interviewt haben. Und tatsächlich hatte meine Firma Sign Media, die gibt's auch noch, die betreibt mein Kompagnon weiter. Und da haben wir damals direkt von Two Tones inspiriert, die eben diese Schwarz-Weiß-Ästhetik mit den Würfeln und Streifen, die es auch so auf Hosen und so weiter gab. Das kommt ja eigentlich mit aus der Welt, also ästhetisch, aus dieser ganzen Ska. Und Two Tones war das Label, wo unter anderem die Specials waren. Da kam das her tatsächlich in dem Moment als so ein Versuch im Grunde genommen tatsächlich irgendwie Black Music Cultures, ich sag's extra Englisch, weil das immer andere Konnotationen als im Deutschen hat, und Traditionen wie zum Beispiel auch die zunächst mal meines Wissens eher weiße, aber schwarze Musik hörende Skinhead-Kultur der Arbeiter in den 60er, 70er Jahren in Großbritannien wo so eine Fusion entstanden ist. Und, so, und dieses Schwarz-Weiß war programmatisch. Also das hatte tatsächlich in dem Moment auch was hinsichtlich dieser sozialen, das ganz kurz der Gedanke noch, wir haben eben bei Silent Media, weil das eben auch eine schwarze Schulfirma war, also mit einem schwarzen, einem schwulen Geschäftsführer, haben wir tatsächlich irgendwie denn das übernommen, diese schwarz-weißen Streifen, haben wir dann weiß und pink genommen. Und so entstand in Anlehnung an Two Tones im Grunde genommen irgendwie so ein Schwarz- und Schwul-Symbolik. Mhm. So, und das haben wir entsprechend adaptiert. Und das sind, finde ich, auch Geschichten, die eigentlich bis heute tatsächlich irgendwie was ist, wo es schön wäre, wenn sie am Männertor wieder intensiver rumgeistern würden. So, jetzt bin ich fertig.
Jetzt bist du beim Geist. Bei dem Geistern. Ja, es ist aber auch, wir drehen uns ja im Kreis, dass wir, oder was heißt wieder, wir sind ja am Wirbeln und schauen in die Richtung, was wir mehr projiziert haben wollen in unserem Stadion sozusagen. Und das einfach auf den Punkt, auf den wir mal kommen, das ist die Tatsache, dass das alles extrem stagniert, was passiert.
Das ist Männer, und das ist auch so eine Maschine, deswegen, also oh Gott, das gibt jetzt wieder Ärger, wenn ich das direkt im Anschluss an das, was du gerade
wir können gesagt das rausschneiden, machen wir denke, nicht. Wir sagen, aber, wir schneiden es auf.
Nee, das Ding ist tatsächlich, Magnus waren damals nicht genau das Umkippen von einer tatsächlich, dass das Publikum betraf, wo auch Simon Reynolds, der ja über Ontologie geschrieben hat, der beschreibt das ganz treffend, wie irgendwann tatsächlich die National Front-Leute, das heißt, das waren genau die, die entstanden sind, als die eher linke Arbeiterbewegung, Skinhead-Kultur nach rechts umkippte. Mhm. Das war so in den frühen 80ern, nicht zufällig unter Thatcher. So. Klar. Und tatsächlich irgendwie Madness sammelte auf einmal dieses Publikum mit ein und hat sich auch Simon Reynolds zufolge nicht offensiv distanziert von denen. Und das war wieder so ein typisches Whitewashing von einer Kultur, die eigentlich irgendwie aus dem Melting Pot, sage ich jetzt mal, irgendwie unvorsichtig entstanden war und das wollte ich noch kurz losgeworden sein. Aber diese Prozesse vollziehen sich immer wieder. Und was eben so cool war, als Samuel Jürger da am Millern-Tor war und vor welchem Max Serre und Clouseau aufgetreten waren, um die Kurve einfach wieder zu kriegen, weil die Phänomene sind ja interessant, aber auch jemand wie Max Serre hat sich natürlich diesen Musiker mal rangeholt für seine Alben. Und er hat sich da darauf so sein Image in Deutschland aufgebaut. Und ich weiß nicht, wie er das selber findet, bei diesem Auftritt am Millern-Tor, als auch Clouseau seinen Kumpel aus Äthiopien dabei hatte, war ihnen ganz klar, dass das irgendwie eine zwiespältige Veranstaltung ist. Das heißt, dass sie mit ihren weißen Gesichtern sich auf irgendwas draufsatteln, was musikalisch eine eigene Historie hat. Und entsprechend haben sie die Bühne verlassen und haben sich vor dem, ich meine wirklich, er hieß Samuel Jürger, sonst müssen wir hinterher überall nochmal drüber nachsynchronisieren, sind tatsächlich vor der Bühne auf die Knie gegangen, um ihm zuzuhören und klarzumachen, ey, hört mal dahin. Mhm. So. Und diese Geste fand ich in dem Moment zumindest auch wenn man meine hardcore-antirassistischen Freunde schon wieder sagen würde, das ist auch eine Attitude, glaube ich, dass das erstmal als Geste irgendwie zumindest in eine richtige Richtung weist, soweit es Millern-Tor-Kulturen betrifft. Und das war direkt unter meiner Haupttribüne, wo ich nun auch seit 2001 jedes zweite Wochenende fast sitze. So. Und fand ich eine gute Geste.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, Max Herre und Clouseau wussten es.
Die wussten um die Geister, die sie in der Gegenwart heimsuchen.
Also das sind ja ganz gewaltige Geister, die da auftauchen. Da tauchen die ganzen
Geister. Das sind die Clausewitzens wieder auf. Die ganzen Clausewitzens dieser Welt.
Es gibt ja auch tatsächlich die These, zum Beispiel, dass die ganzen Zombie-Filme, die ja nun seit bald einem Jahrzehnt wieder so reaktiviert wurden. Also es ist ja schon so, das ist gar nicht die ganz frühen, die waren ja in den 40ern, aber das ist schon so Romero und so, die hatten ganz starke antirassistische und auch antikonsumistische Pointen, die Filme. Und dann sind halt irgendwann diese ganzen Serien an den Start gegangen. Und es gibt tatsächlich die These, dass die eigentlich die Angst davor artikulieren würden, dass die Opfer irgendwann zurückschlagen und man dementsprechend Zerrbilder erzeugt der Opfer von Kolonialismus, Rassismus etc. und die geradezu generiert, um so eine gewisse Angst wachzuhalten, um wieder irgendwie die Gegenbewegung zu nähren, die der Trump gewählt hat zum Beispiel.
Da muss ich gerade an Charlton Heston denken, an den Film, wo er der letzte überlebende Mensch ist in einer Welt, wo die alle verzombiet sind. Den gibt es später nochmal als Remake
mit Will Smith.
Ach so. Ach ja, doch, den habe ich.
Ja, ja, okay.
Und ich war wieder an den Hund erinnert.
Ja, ja, wollte gerade sagen, das sind die Hundeszenen.
Also Charlton Heston verbarrikadiert sich in seinem Haus und er schießt sie immer. Und Was ich ganz interessant finde, also liegt natürlich auch daran, dass ich zu jung war, um das vielleicht alles zu schnallen. Ich müsste mir den Film daraufhin eigentlich das Original aus den 70er Jahren, frühe 70er Jahre, da gab es ja viele von diesen Filmen, die irgendwo hingezeigt haben. Und Charlton Heston war ja nicht umsonst sozusagen der Inbegriff des weißen Amerikaners, der sozusagen waffenstarrend sozusagen.
Auch später noch,
taucht genau.
Michael Moore-Film sogar,
waffenstarrend
noch
auf. Ja, der war doch auch NRA.
Das, wo es heute Gerüchte gibt, dass unser Trikotsponsor, oder ist es der Trikotsponsor?
Anna Armer meinst
du? Mit denen zusammen klüngeln.
Ja, ja, also der CEO.
Obwohl, ich muss dazu gleich sagen,
der
Marketing-Zuständige von Under Armour hat ganz deutlich gesagt, die würden nicht mit denen zusammen klüngeln.
Nein, die Firma nicht, aber der CEO ist schon tatsächlich ein bisschen komisch drauf. Muss man schon sagen.
Nein, ich wollte nur, es ist ja nicht so, dass diese Leute nicht ansprechbar wären, das kann man ja auch mal sagen. Und ich glaube, er hieß Philipp, der Mann von Under Armour, und wenn man ihn angemeldet hat, hat man auch eine Antwort gekriegt. Und das alleine ist ja nun auch schon mal was in der Kommunikation, was gut ist. Kann man ja so einwerfen. Aber wie die da nun wirklich zusammenklüngeln oder auch nicht, das weiß ich natürlich. Also er hat dort gesagt, nein, die Firma nicht.
Zumal wir ja bei den, sozusagen, wir waren ja bei Charlton Heston. Also ich meine, ich habe nichts gegen assoziieren und sofort wieder irgendwo anders hinspringen. Aber den Gedanken wollte ich jetzt nochmal zum Ende bringen, weil ich das so interessant fand, dass in dem Remake mit Will Smith wird ganz deutlich rausgearbeitet, dass Will Smith als in Anführungsstrichen normaler Mensch irgendwann die Ausnahme ist, die Anomalie. Und ich, im Original glaube ich nicht, obwohl es da viel passender wäre. Also das ist so lustig. Also das ist vorbereitet worden und erst später wurden diese Geister dann sozusagen verarbeitet und lustiger, also nicht lustigerweise, sondern bezeichnenderweise mit einem Schwarzen in der Hauptrolle, was ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, dass das ein echtes Statement ist, auch diese Rolle so zu besetzen.
Also, Will Smith ist ja sehr massenkompatibel in Amerika. Was natürlich jetzt nicht von der Tatsache abweichen soll, dass sie es gemacht haben, was ich auch gut finde. Aber es ist jetzt auch so eine Frage, inwiefern das, es sollte ja eigentlich immer positiv eine Rolle spielen in so einem Land, dass da was passiert. Ich habe jetzt gestern tatsächlich, war gestern im Kino und habe so einen Trailer gesehen über einen neuen Film, der irgendwie kommt, über Dick Cheney. Ich weiß jetzt den Titel leider nicht mehr. Und allein der Vorspann war schon so beängstigend, dass er ein Gespräch mit George Bush geführt hat. Irgendwie, er war schon alles und will eigentlich diesen Posten als Vizekanzler gar nicht, sondern will irgendwie die echten Fäden ziehen und so. Und da habe ich gedacht, mein Gott, das, und dann wird das so gedreht in Hollywood und dann ist aber so viel dran, dass man sich jetzt denkt, oh Mann, wieso ist das alles so einfach? Auf so kurzen Wegen so viel Macht und so viel bewegen zu können mit so einem einfachen Menschenverstand. Also dass solche Leute tatsächlich an der Macht landen, wie jetzt ein George Bush oder wie ein Donald Trump, wo man so sagt, boah. Wieso können die Massen so, also die wählen gehen, so dazu animieren, dass das so eine Wendung nimmt, wo wir alle gesagt haben, das geht doch nicht.
Obwohl wir jetzt natürlich aufpassen müssen, da hast du uns natürlich ganz am Anfang schon darauf hingewiesen, in dem Moment, wo man über Geister spricht, kommt man ja sofort in das Thema... Hallo,
warte.
Links. Gegenüber, links.
Danke, Entschuldigung.
Man kommt sofort in das Thema Verschwörungstheorien und diese ganzen Thema Machtzirkel.
Ich glaube aber nicht in dem Punkt tatsächlich nicht, weil es gibt natürlich nun... zum einen kann man tatsächlich schon die Frage stellen, wieso eigentlich irgendwie dieser ganze Bush und Chidi schon wieder so aus dem Bewusstsein verschwunden ist und alle nur noch über Trump reden, als wären das nicht teilweise ähnliche Phänomene, die ihm zum Erfolg verholfen haben.
Das ist kein neues, genau, das ist nämlich, das ist keine neue Idee.
Also zum Zweiten geistert da ja auch immer das ist ja auch so eine Form, die in Deutschland eher in so heimatfilmartigen Zusammenhängen dann so auftauchte. In den USA einfach viel, viel ausdifferenzierter, auch in der Popkultur immer verhandelt wurde als hier, wo da kommen wir gleich nochmal dann auch zu, wieso das so sein könnte. Aber was in denen so rumgeistert, ist ja tatsächlich eine erfundene Vergangenheit. Das heißt also, es gibt so Vorstellungen davon, wie eine Vergangenheit, wo alles noch wohl geordnet war. Also nicht die Schwulen und Lesben und Transgender gleichberechtigt waren, wo Männer noch Männer waren, wo und da, das ist so ein Punkt, wo es wahrscheinlich am kontroversesten selbst in den USA werden würde, aber da gibt es genug Trump-Wähler, die das auch richtig fanden, dass nicht dieselben Toiletten von Weißen und Schwarzen benutzt werden durften und so weiter. Und da gibt es so eine Konstruktion, quasi so eine geisterhafte, einer Rückprojektion gegenwärtiger Bedürfnislagen im Zuge einer gesellschaftlichen, gefühlten, nicht tatsächlichen Degradierung. Ich glaube, das ist was dahinter steckt. Und Bush war im Grunde genommen noch mitten im Kampf, wer gewinnt. Und Trump ist schon eine Reaktion darauf, dass es mittlerweile den schwarzen Präsidenten gegeben hat, der Schwule mittlerweile heiraten dürfen und Frauen auch was zu sagen haben. Und das Gruselige ist ja tatsächlich, dass sich das bis in die deutsche Linke, wenn du da über Hillary Clinton gelesen hast, und das ist wieder das, wo Verschwörungstheorien nämlich einfach mal reinschwenken. Sie als die angebliche Establishment-Kandidatin im Gegensatz zum Trump, der gegen dieses wettern würde, haha, als wäre er nicht selber irgendwie Teil dessen. Ja. Das sind so Phänomene, glaube ich, wo aber tatsächlich auch was wird wie erinnert und als heil und was wird als zombiesk empfunden. Tatsächlich Politik sogar organisiert und dass das hier natürlich genauso, wenn zum Beispiel Schäuble sich weigert, eine Bundestagsgedenkstunde zur Erinnerung an schwule KZ-Opfer und lesbische zu abzuhalten, weigert er sich bis heute. Und natürlich, weil er das, vermute ich, ich kann in Herrn Schäuble nicht reingucken, aber weil er es eigentlich grundfalsch findet, dass da irgendwas so übel vermischt worden sei. Das ist ja noch nicht mal jetzt im engeren Sinne Schwulenfeindlichkeit, sondern eigentlich die Vorstellung dessen, dass eine gesellschaftliche Ordnung, wie AKK das auch gesagt hat, also Frau Kramp-Karrenbauer, anders zu funktionieren hätte, als dass Männer nun auf einmal Kinder großziehen miteinander. Ich glaube tatsächlich, aber die eigentlich Pointe, auf die ich hinaus will, ist, dass das geisterhaft ist. Das heißt, es wird ja immer so behauptet, als gäbe es da irgendeine alte Vergangenheit, die es aber nie gegeben hat. Und das ist die Pointe, wo es dann einfach nur zu geistern.
Diese Geister, ich meine, ist das jetzt, gibt es diese geisterhaften Mauern vielleicht noch irgendwie, dass diese Trennung jetzt, also dass
wie sehen solche Geister aus? Also, die sind ja nicht zu greifen, sonst könnte man sie ja auch bekämpfen.
Da guck dir mal Beatrix von Storch an.
Oder ja, ich finde ja gar nicht, dass die so geisterhaft ist.
Das finde ich ganz extrem.
Ja?
Also, meinst du jetzt sie auch, also die Ausstrahlung
von ihr? Ja. Die wirkt wie so ein Zitat also auf mich.
Da finde ich Jens Spahn viel geisterhafter.
Ja, das ist ja so diese überassimilierte.
Ja, das ist so der Borg unter den Geistern.
Das ist so Gott, da werden
wir. Seven of Nine.
Nein, das ist Condoleezza Rice. Das ist tatsächlich so eine Übererfüllung der Ziele des früheren Feindes, so würde ich sagen. Also der ist so überverspießt, der Spahn. Als müsste er nun all das ausradieren, was Heteros schon immer an Schwulen kritisiert haben. Und das auf eine Art und Weise wirklich, dass ich mich ja diskriminiert fühle, wenn der irgendwo was sagt. Und also, hört sich jetzt bescheuert an, ist aber so. Es gibt ja diese Übererfüllungsvarianten und da würde ich den quasi verorten.
Ja, vielleicht war der auch gar nicht so wirklich richtig. Also wo ich Geister sehe, also tatsächlich Geister sehe, sind Thilo Sarrazin, bei dem sehe ich Geister. Auch in meiner eigenen Vergangenheit.
Welche?
Welche Vergangenheit?
Nein,
welche Vergangenheit deinerseits meinst du da?
Ja, der ist einfach, der hätte mal Lehrer sein können.
Also Odenmarschen?
Ja, in Odenmarschen, gar kein Problem. Den hätte ich da sofort verortet.
Echt?
Ja. Also so Leute wie Thilo Sarrazin liefen da auch rum.
Sozialkunde?
Da lief auch, in Gemeinschaftskunde, das waren das die Jungs,
Niedersachsen,
die...
Niedersachsen gar nicht Sozialkunde.
Gemeinschaftskunde.
Das stimmt, du bist ja auch Niedersachsen.
Gemeinschaftskunde, Sozialkunde war fest in der Hand der Bund Westdeutscher Kommunisten in den 70er Jahren.
Das sind die Leute, die auch mit dem Fahrrad zur Schule gefahren sind und dann halt auch neben dir und dann tatsächlich hast du da so als Schüler, dann halten sie auch neben dir an, dann klopfen die da auf die Schulter und so...
Ich hatte noch einen Erdkundelehrer, der hieß Herr Heger und er war Vorsitzender des Vereins der deutschen Sprache Und der hatte so einen Bart und den haben wir immer Ayatollah Heger genannt und er war sehr autoritär. Der hat während den Klausuren hat er kein Wort geduldet und da hat immer zwei Noten verteilt, eine fachliche und eine in Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie ich auf den komme jetzt, weil der ist relativ berühmt. Es gibt
einen. Wegen Tino Sarrazin.
Ja, genau.
Und der ja auch so Varianten des Deutschtums, die es auch nie gegeben hat, hochhält irgendwie.
Der hat
das ist ja tatsächlich bei all dem, was ich als Deutsch begreife, sowieso, das ist ja immer fiktiv. Also während ja so Frankreich eine tatsächliche Historie hat, gibt es ja dieses absurde Konstrukt hier erst seit der Reichsgründung Mitte, Ende, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und da müssen eben so ein paar Kriege nach außen geführt werden und alles andere ist Mythologie irgendwie von Gebrüdern Grimm und
ähnliches. Ja, bis von, hier zu Herkules Kassel und wie die alle heißen.
So, ja, aber auch das, also wann ist denn das gebaut worden, dieses blöde Denkbar? Also wo tatsächlich mein Pimpvater, der war ja noch in der HJ tatsächlich, mein Vater noch als wirklich miese Lieder, ansonsten war der ja gar nicht mehr so geprägt, glaube ich zumindest.
Aber, er war Bürgermeister.
Ja, von Langenhagen. So, tatsächlich fuhr ich ja mal zur
steile Karriere.
Kann ich noch Kurse von meinem Lehrer zu Ende erzählen? Schon, das ist ganz interessant.
Der Tino Sarrazin.
Der Tino Sarrazin, ja, das ist ja sehr lustig, weil der war bestimmt nicht in der SPD, das bin ich mir ziemlich sicher. Also,
da gab es die Partei.
Ich bin Mitte bis Ende der 70er Jahre auf die Grundschule gegangen. Also 74 bis 78. Und da war der. Gar nicht von der Grundschule, gar nicht, sondern in 78 wurde er, da war er schon ziemlich alt. 78 bis 80, also 5., 6. Klasse, hatte ich den Herrn Heger. Über den ist übrigens, den verlinke ich auch in dem Beitrag hier dazu, es gibt einen Spiegelartikel über den, weil der, wie gesagt, Vorsitzende des Vereins zur Pflege der deutschen Sprache oder so ist, den es ja heute noch gibt und dessen Vorsitzende heute noch zu irgendeinem Quatsch gefragt werden, wo man sich immer denkt, wieso werden die gefragt?
Das ist eine Koryphäe.
Das ist eine echte Koryphäe. Auf jeden Fall hat der immer gesagt, diese verunreinigenden Fremdworte würden wir nicht benutzen. Und diese,
das hat auch Wolf Schneider gesagt.
Genau, die.
Wolf Schneider war Leiter der Journalistenschule, der Henri-Nannen-Schule hier jahrelang.
Der hat aber nicht.
Und hat das überragende Deutsch für Profis geschrieben, was leider bis heute unglaublich nützlich ist. Her mit den Verben, weg mit den Adjektiven, Hauptsachen in Hauptsätze. So, das muss man immer so sagen, wenn man Text schreibt.
Ist ja auch immer richtig. Aber hat er auch das Wort Semikolon und Punkt nicht gemocht? Also wie,
das weiß ich nicht
mehr. Für uns war das Semikolon Tupfstrich. Also Tupf war der Punkt und Strich war das Komma. Das sind ja keine deutschen Worte, deswegen haben wir.
Ja, das ist doch, das heißt doch heute.
Das war Tupfstrich. Er hat bei Diktaten hat
heutzutage heißt das doch
Doppeltupf.
Halbe Smiley.
Doppeltupf. Und wer in der Klausur, wenn er geschrieben hat, er hat auch nicht Bus gesagt, sondern er hat gesagt, wir sind ja keine Engländer, die alles infam verabkürzen. Das heißt Omnibus, also der Bus für alle, das ist wichtig. Sonst wird aus diesem Wort Unsinn, hat er gesagt, der Omnibus Doppeltupf. Und wenn du da gelacht hast, hattest du eine 6. Ja, so war das. In der 5. Klasse am Gymnasium Rotmarschen wollte ich wirklich nochmal sagen. Das sind die geilsten.
Da standest du so relativ lange in der Ecke, wenn du gelacht hast.
Oder was? Naja, gut, ich war ja halt, man muss ja dazu noch wissen, ich war ja damals auch noch Stotterer. Das heißt also, ich hatte außerdem sozusagen dem Schreiben gar nicht so viele Formen, mich auszudrücken. Und dann habe ich immer eine 2 bekommen in Erdkunde und eine 4 in deutscher Schrift und habe eine 3. Das war total ungerecht. Und der ist dann irgendwann aber von irgendwelchen linken Kräften aus der Schule gemobbt worden.
Ja, da hatten wir es wieder, ne? Die jakobinischen Linken, die immer überall diese Leute rauswerfen, die
also noch bei mir auf
das Deutschtum was halt.
Bei mir kam irgendwann Zeitversetzung, dass das mein Grundschullehrer, mein Kunstlehrer.
Aber das sind die Geister, die ich in Tilo Sarrazin zum Beispiel sehe. Und die sehe ich bei Beatrix von Storch, sehe ich einfach nur eine komische, die finde ich einfach nur komisch. Also da ist irgendwie nichts, was mich hauntet.
Mein Kunstlehrer damals ist dann irgendwann 20 Jahre später rausgekommen, dass er sich tatsächlich gerne vergnügt hat mit Gleichaltrigen aus meinem Alter damals, zwischen 10 und 12, und da lustige Spiele unter der Treppe geführt hat, wo ich zum Glück nicht dazugehört, aber das war dann okay. Das ist auch nicht wirklich schön. Das ist auch ein Geist, der jetzt rumschwirrt in meinem Kopf. Was hätte passieren können, wenn ich tatsächlich nicht so viel Sport gemacht hätte, sondern mehr kunstinteressiert seinerzeit gewesen wäre.
Was hat das jetzt mit Beatrix von Storch zu tun?
Ja, da kann jeder seinen Bogen spannen, sozusagen. Aber das war meine, das war auch ein Erlebnis in meiner Grundschule.
Ich glaube, das hat relativ viel mit diesen Teen-Horror-Geschichten zu tun. Weil da werden ja auch so bestimmte Dinge immer auch verarbeitet, eher aus einer tiefen psychologischen Schiene, was auch Ängste vor sowas beinhalten kann.
Ja, das sind natürlich Momente, wenn du jetzt im Nachgang sowas mitbekommst, sind die Dinge, die in der Vergangenheit, die Bilder, die du daraus noch hast, verklären sich in einer gewissen Form, wo du natürlich denkst, was wäre wenn, und solche Momente will man dann gar nicht in seiner Erinnerung haben. Und das ist schon echt fies. Das ist fies. Wenn dann tatsächlich auch rauskommt, das sind dann auch Leute, mit denen man, also die man jetzt auch teilweise noch kennt, die da drunter gelitten haben. Wollte ich gar nicht erzählen, das ist so ein Runterzieher. Ich weiß gar nicht, ich müssen wir eine Kurve kriegen.
Total.
Also ich habe eine Kurve, und zwar...
Warte, es gibt in der Ecriture-Automatik, da gibt es ja eine Anweisung, wenn du an diesen Punkt kommst, setzt du irgendein Zeichen, das nicht in den Text gehört. Also wie zum Beispiel ein...
Semikolon. Wie nennt sich das Tupferchen?
Ist egal, wir nennen das jetzt Tupfstrich, also Semikolon, neues Thema. Zumal ich ja auch noch mal ganz kurz ein Gedanken, der in meiner Assoziationskette backen geblieben ist, bevor wir meinen Deutschlehrer und Beatrix von Storch abgebogen sind, war ja, wenn du sagst, in diesem Zombie-Film, ne, wo ganz langsam sozusagen die Zombies die Mehrheit sind, also das Normale, und die sozusagen die rechtschaffenden Amerikaner, die Anomalie, dann kann man das ja aber durchaus auf unsere Gegend gerade und auf den Verein übertragen. Weil wir sind jetzt alle über 50.
Wie kriegen wir jetzt mal die Kurve?
Ja, aber darüber denke ich die ganze Zeit nach. Wir sind über 50. Und wenn ich so Leute sehe wie Sven Brooks, den habe ich heute getroffen. Schönen Gruß. 53 Jahre alt. Der ist 53. Hat er gerade gemacht.
Christian.
53. Steinbock.
Der ist echt nur ein Jahr älter.
Ja, der ist. Ich habe auch tatsächlich gedacht, so alt ist er gerade. Aber erstmal von ihm weg ist ja auch egal. Diese ganze Gegend gerade, für die er ja sozusagen personifiziert steht, auch im Verein, die mutiert ja gerade zu den Zombies, und die Welt drumherum verändert sich ja permanent. Und urplötzlich bist du der Spuk.
Das ist wie in diesem Film mit Nicole Kidman. Ne?
Die Others, oder?
Ja. Ja, wo Nicole Kidman immer die ganze Zeit... Kennst du den?
Nee.
Ach, das ist, na, der,
sie läuft immer so eine Fiese auf.
Der ist so geil, der Film. Nicole Kidman läuft mit ihren Kindern die ganze Zeit irgendwie durch so ein Haus, wo sie immer mehr gespukt. Da sind immer so komische andere Leute. Und es baut sich immer mehr auf, dass sie rauskriegen wollen, wir sind denn diese anderen Leute und so weiter. Und dann ganz zum Schluss ist eben der Twist...
Spoiler.
Ja, musst du. Funktioniert ja einfach nicht. Dann ist irgendwann der Twist, Nicole Kidman und ihre Kinder sind die Geister und die anderen sind die Lebendige.
Ach so, das ist wie hier mit
Seven.
Die eben nicht Seven, sehen.
Nee, du meinst hier Bruce Willis?
Six Sense.
Da war ich mit Seven, genau, Bruce Willis, ja.
Ja, aber das ist ja noch was anderes. Also das ist ja eine andere. Aber in diesem Fall fand ich schon den Twist großartig, dass dann hinterher tatsächlich die Hauptfiguren, die denken, das spukt sind selber die Geister. Und das, was spukt, sind die Lebenden. Also,
und ist das nicht, findet das nicht auf der Gegend gerade, die ist St. Pauli-Stadt gerade?
Na, je nachdem, finde ich, welches Kriterium man anlegt. Also, weil das ist auch eine gefährliche Theorie, wenn man die so einfach so zu groß aufzieht. Weil, also
nach dem Motto weg.
Ja, weil du kannst natürlich auch sagen, diese ganzen Anliegen sind langsam mal weg vom Fenster. Wir brauchen jetzt mit Ulf Poschert die neue Rechte an die Front oder so.
Nein, die Jugend brauchen wir.
Nein, das ist immer die Gefahr.
Meinst du, wenn man über 50 oder was?
Wenn man das Framing falsch ansetzt, also finde ich irgendwie, dann begibt man sich schon so ein bisschen in Gefahr, das Kind mit dem Bade auszuschütten, wie vermutlich dein Deutschlehrer das schön gefunden hätte, seine Wendungen aufzugreifen. Und,
wir nehmen alle den Omnibus und dann geht es wieder gut.
Soll heißen, also ich finde, man muss schon ganz gut gucken, schon genauer gucken, was ist quasi so die immanente Entwicklung, die notwendig sein könnte, wo wir aber wahrscheinlich sogar zu alt sind, um sie zu begreifen,
sondern eher das ist ein Thema.
Die Räume zu schaffen hätten.
Ja, wir fangen langsam an zu vergeistern.
Also ich war gestern im Kino, habe tatsächlich im Abspann des Films gelesen, dass in Amerika tatsächlich die größte Anzahl der Toten unter 50 durch Drogenkonsum entsteht. Also irgendwie eine ganz horrende Zahl, 90% oder irgend sowas.
Die sterben dran, oder?
Ja, also die...
Weil diese ganzen Kids das gar nicht mehr so machen.
Also okay, nochmal zu dem Film, sehr guter Film und ganz tolle Musik, by the way. Beautiful Boy geht um, ist auch ein Buch oder zwei Bücher. Es geht
mal die Musik, wir brauchen wieder eine Playlist.
Ja, David Bowie, Sound and Vision, großartig, ganz also, toller Song.
So und richtig avanciert und zukunftsweisend.
Ja, und es ist natürlich, er spielt tatsächlich so, ich sag mal so vor 10, 12 Jahren, also die Handys sind tatsächlich keine Smartphones, sondern so Razer, Motorola, Club-Handys, aber Nirvana läuft dann da im Hintergrund und halt so diese Revolte, also die zu der Zeit Amerika.
Ich dachte übrigens gerade, da steht jemand in der Ecke.
Ein Geist.
Die Grunge-Revolte.
Grunge-Musik-Revolte.
Der Geist von Bowie.
Rage Against the Machine steht auf jeden Fall in der Ecke.
Und die Geschichte ist insofern ganz spannend, als dass sie auf den Tatsachen basiert, dass ein Buch geschrieben wurde vom Vater und vom Sohn. Der Sohn ist tatsächlich als 18-jähriger Crystal Meth abhängig, hat vorher alles probiert und kommt von, und das ist wirklich auch sehr gut gefilmt und hat, glaube ich, auch diverse Preise gewonnen. Das ist ein toller Film mit toller Musik.
Also das Trainspotting der...
Ja, das ist auf eine ganz, ganz ruhige, relativ ruhige Art erzählt. Also es ist nicht so diese Grenzwerte, diese ganz... durchgedrehten Erfahrungen, aber es ist basiert auf diesem Zusammenhalt der Familie, wie das funktioniert. Also irgendwie Vater mit neuer Frau, Sohn aus erster Ehe, kommt so ein bisschen auf die Schiebahn, wo man nie genau weiß, wieso das so gekommen ist. Und es ist wirklich sehr schön.
Kannst du dich noch an die verlorene Sprache der Kräne erinnern?
Das Buch? Ja. Aber ich krieg's nicht mehr zu, aber ja.
Ja, das ist irgendwie auch so komischerweise fällt mir das einfach, weil das ist, also das ganze Buch war jetzt irgendwie, das ist eins aus den 80ern, wo ein junger Typ hat sein Coming Out und initiiert dadurch, dass
auch. Gib mal einen Song dazu, gib mal einen Song dazu.
Der Vater sein Coming Out. Oh Gott, 80er Jahre, was war das? It's a Sin, Patch Up Boys zum Beispiel. Oder Tell Me Why oder Small Town Boy oder das sind ja so die Knaller da aus der Zeit. Oder natürlich Tears von. Das heißt auch Tears, ne? Von Frankie Knuckles?
Frankie Knuckles Tears, ja.
Eigentlich ist es das. Mhm. So, weil es da um Sprachlosigkeit geht. Das heißt, die verlorene Sprache der Kräne, da ist die Pointe irgendwann mitten in diesem Buch, wo es eigentlich darum geht, dass das Coming-out des Sohnes, das Coming-out des Vaters initiiert. Und es gab auch irgendwelche Preise. Denn damals ist so ein Fall, wo irgendwann so ein Enfant sauvage, nennt man die, also so ein Kind, was keinen normalen Spracherwerb hatte, entdeckt wurde in irgendeinem Hochhaus in... Ich weiß nicht, ob das selber eine geisterhafte Geschichte ist oder nicht, aber in irgendeinem Hochhaus in den USA, sie kamen so rein und sahen dieses Kind, was nicht normal sprechen konnte, immer so komische Bewegungen machte mit den Armen, so die Arme hoch und zur Seite und so weiter. Und dann guckten sie, sie irgendwann aus dem Fenster und sahen, dass da lauter Baukräne waren. Das heißt also, dass das Kind ganz offensichtlich gedacht hat, es würde mit den Kränen kommunizieren und daraus eine Sprache entwickelt hatte. Durch seine Armbewegung. Und das ist einmal als Gedanke, ist das so faszinierend, weil so entstehen keine Geister. Also natürlich ist das geisterhaft, wenn du es betrachtest, dann, wenn du weißt, wie Sprache funktioniert. Aber du brauchst schon eine gewisse Form von Semantik, um über den Geist denken und spüren zu können.
Es war eben auch noch niemand vor ihm da, der mit Kränen gesprochen hat.
Vielleicht sprechen die auch wirklich, das ist natürlich auch noch eine Variante.
Also, weißt du denn, ob das so ist, dass niemand da war und mit Kränen gesprochen hat vorher?
Naja, zumindest in der...
Erik, du weißt das nicht.
In der Geisterlinie, in der ich mich bewege, haben meine Vorfahren mit allem möglichen Zeug gesprochen, aber nicht mit Kränen.
Im Absinthrausch?
Nee, ich bin...
Also es wäre nun natürlich wirklich möglich, dass wir Trottel denken, dass wir da so komische Geräte gebaut hätten, um damit Häuser zu bauen. Aber eigentlich haben die uns erfunden, damit sie vernünftig miteinander kommunizieren können. Und die Häuser sind eher so
das Nebeneffekte,
das wie Scheiben oder
Winkel
oder irgendwie sowas. Ja. Eigentlich sind wir so Ableger von Kränen, die uns erfunden haben, damit sie miteinander kommunizieren
können. Da bin ich ja auch wieder an so einem Punkt, wo ich bei David Bowie ja schon diverse Male war, als ich jetzt dieses Lazarus Theaterstück gesehen habe. Ist es ja auch so, dass er ausgespuckt wird auf die Erde sozusagen und nicht auf seinen ursprünglichen Heimatplaneten zurückkommt und immer in dieser Zwischenzeit wohnt, dass er halt weiß, dass er hier falsch ist, aber nicht weiß, wo er hingehört. Und um ihn herum für ihn alles Geister sind und er nicht von sich behauptet, dass er eigentlich wahrscheinlich das wirkliche Objekt ist oder das wirkliche Geistertum aus ihm rauskommt. Und das ist echt...
Also so, wie sich Cheng Shai und Bernd Nehrig gefühlt haben.
Um noch mal ganz, ganz kurz, ja, bis ich mal wieder irgendwie zurückkomme. Ich
mach mal die Fußballgruppe. Bernd Nehrig hat gestern 2-0 gewonnen mit seinem neuen Verein.
Gegen Hansa Rostock,
wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Da kann man rüber sagen, er hat die Kogge versenkt, was ja immer positiv ist.
Naja, er wurde ausgewechselt, glaube ich.
Ja, aber der stand schon 1-0. Habe ich heute extra recherchiert. Und er hat auf der 8 gespielt, also hat auch anscheinend...
Aber wieso sozusagen, was sind das für Geister, die diese Jungs von uns wegtragen? Also Cheng Chain...
Der Mannschaftsgeister.
Naja, also wir haben tatsächlich heute einen neuen Mannschaftsgeist dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Wir haben eine neue Verpflichtung in der Endverteidigung. Justin Hugma.
Das habe ich tatsächlich nicht
mitgekriegt. Von Hoffenheim bis, also für die Rückserie ausgeliehen. Und er ist ja tatsächlich der Sohn von Nico Hogmar, der ja eine HSV-Fan
ist.
Deswegen ist es natürlich doppelt böse für den HSV, dass so einer bei uns landet.
Aber da ist auch immer so ein HSV-Geist.
Sie werden
kein Geld mehr haben.
Haben sie noch nie, oder? Aber es ist natürlich jetzt spannend, dass, also ist die Verpflichtung ist, muss man jetzt ein bisschen differenziert betrachten. Wir brauchen natürlich durch die Verletzung von Ziereis, braucht man natürlich einen Backup-Innenverteidiger. Der das irgendwie auch, also das Vertrauen ist ja bei Carstens, bei dem, der das jetzt morgen tatsächlich auch in Darmstadt hinkriegen wird, bin ich mir relativ sicher, dass er da auch eine gute Figur macht beim Auswärtsspiel, dass man da jemanden hat, der dann vielleicht zeitversetzt auch seine Spielzeit kriegt, die er bei seinem jetzigen Verein Hoffenheim nicht kriegen würde. Und das ist schon ein Schritt, wenn man jetzt sieht, also ich habe in Erinnerung, dass er bei Hoffenheim tatsächlich Spielzeit gegen Manchester City hatte, wo er eine sehr gute Partie, die ausgewiesenermaßen durch Julian Nagelsmann auch so beschrieben wurde, dass er eine ausgesprochen gute Partie abgeliefert hat, gesagt, er geht zu St. Pauli in die zweite Liga und hofft, dass der Tabellenplatz auch vielleicht durch ihn erhalten bleibt oder der Kampf um den Aufstieg tatsächlich erhalten bleibt. Und das finde ich schon spannend. Was ich jetzt nicht genau weiß, also wir haben ihn ausgeliehen, aber ich glaube, es gibt keine Kaufoption. Das ist wieder so ein Deal, so ein ähnlicher Deal, wie wir die Kopie haben von Alex Meyer, wo wir sagen, wir haben jetzt zwei Verletzte, die zur nächsten Saison wieder einsteigen, Henk Fährmann und Philipp Ziereis, dass die durch Spieler ersetzt werden, die jetzt einen Halbjahresvertrag sozusagen haben, mit wahrscheinlich so einer Einsatzoption, dass da was passieren kann, aber das ist eigentlich natürlich spannend, dass das so eine Art dritter Innenverteidiger Backup, dass das dann dafür so gewählt wird.
Ja, viel spannender finde ich die Frage, was eigentlich in Fußballerinterviews immer so rumgeistert. Ich meine, was sollen die denn sagen? Es werden tatsächlich irgendwie seit Jahrzehnten immer wieder diese armen jungen Menschen, die nun auch nicht unbedingt zum Interview geben oder zum Moderieren, wie Joko Winterscheidt, was mir überhaupt noch einfällt. Wir haben Joko damals einmal zum Geburtstag geschenkt. Das war unsere vorletzte erste Liga-Zeit. Also 2000, 2001, nee, da sind wir aufgestiegen, 2001, 2002. Da ging es ja auf die Schalke-Arena. Und die damals ganz neu war, wo wir fürchterlich untergegangen sind und tatsächlich, also ich weiß nicht, unser Torwart, der noch eine Hodenbrennung, Simon Hensler ausgerechnet davon getragen hat, also was ganz Gemeines.
Wenn man sich das Bild nicht vorstellt, natürlich nur.
Naja, zumindest sind wir da mit Joko hingefahren, weil wir ihm das zum Geburtstag geschenkt hatten. Der Koch aus unserer Firmenkantine, Joko, und ich fuhren dann also auf die Schalke-Arena.
Den kenne ich auch noch.
Markus hieß er, ne?
Ich glaube, ja.
Der war für Facebook, der war nett.
Der war sehr nett.
So. Na, wir sind zumindest nicht da runtergefahren und Joko kriegte von uns zum Geburtstag ein St. Pauli Spiel, obwohl er eigentlich Gladbach-Fan war. So. Und dann standen wir da in der Schalke Arena. Ich muss das nochmal eingeworfen haben. Weil ich mich natürlich frage, was geistert durch Fußballer-Interviews? Das ist ja auch so eine Frage, was sagen Menschen wann? Und wann ist das irgendwie was sie irgendwie nun selber erfahren haben? Und wann sondern die eigentlich nur Zitate ab, weil ihnen auch gar nichts anderes übrig bleibt? Also Versatzstücke von schon mal Gehörten, was geisterhaft quasi irgendwie eindringt in das aktuelle Sprechen. Das kann aber auch kein
Vorwurf sein.
Ich meine, das doch gar nicht Vorwurf, weil ich finde das ganz interessant, weil ich mich immer frage, was diese ganzen armen jungen Leute da irgendwie die ganze Zeit eigentlich reden sollen, die sich ja nicht so wahnsinnig dafür interessieren, für das,
was sie da reden. Und auch tatsächlich ja auch immer, das ist immer so eine Frage.
Da bist du doch der Sohn von Nico Hogner und sollst irgendwas zu St. Pauli sagen. Was sagst du? Ach so, die sind gerade auf dem dritten Platz, dann sag ich mal, was zum Tabellenplatz. Ja. Also das ist immer, und das wird dann aber wie blöd noch durch.
Aber sind das Geister oder sind das einfach?
Das ist die Frage, ne?
Ob nicht ja, diese Phrasen ist das geistlos?
Nein, das sind
du, das ich meine, über den Geist des Weines zu viel.
Nein, ich meine, das ist doch klar,
dass. Ja, das hat ja so gar keine Substanz.
Ja, aber das sind so Flashlights, da wird aufgeschnappt, denn die kriegen natürlich aus dem Umfeld Blitzlicht damit, die jetzt so passieren. Also das Bam, St. Pauli, dritter Platz. Geht's nach oben, dann Innenverteidiger, Platz vakant, suchen, ne? Und dann, okay, der Vater war vielleicht schon mal in Hamburg, findet die Stadt toll oder hat ein tolles Standing in der Stadt, oh, beim anderen Verein, ja egal. Das sind so Flecken, die leuchten, die dann tatsächlich dazu führen, dass dann
klar ist. Ich glaube ja, dass das Problem gar nicht ist, dass die in ihrer Rolle funktionieren, sondern dass das so, dass die das so inkorporieren, dass sie auch sonst nichts irgendwohin beizusteuern haben. Ich habe
darauf. Das weil ich jetzt so eine harte Unterstellung,
ja, das, die du hier gerade formulierst. Das ist eine harte Unterstellung, die sozusagen die ich.
Ich fantasiere da immer so
sensibel. Deverifizieren möchte. Ja, ich möchte
falsch.
Männer. Ich möchte das ja auch deverifizieren. Aber in dem Moment, wo du mal versuchst, Fußballer in diesem Podcast zum Beispiel zu kriegen, winken Leute, mit denen du sprichst, deren Namen.
Ja, das liegt aber daran, dass das der Konkurrenz-Podcast, der ja über den Mopo-Podcast lästert, nämlich, du weißt, welchen ich meine.
Tun sie das wenigstens? Das ist ja schon mal
ständig bei Twitter ist das doch so ein Running. Also ja, sowohl der magische FC als auch dieser, das ist ja gar kein übersteiger Podcast, die regen sich ja drüber auf, aber das, was darunter verbucht wird.
Nee,
und die haben ja neulich Sammy Alagri zu Gast gehabt. Und das war so ein klassisches Beispiel, Männer treffen auf andere Männer und interessieren sich aber eigentlich gar nicht für die, sondern reden dann erstmal eine halbe Stunde ihr eigenen Fußballfachverstand präsentierend. Anstatt ihm meine vernünftige Frage zu stellen, dem armen Kerl.
Also ja, sobald der ja auch was zu erzählen hätte aus Berlin. Und
dann müsstest du mal das besagte Buch nochmal rüberreichen an den Übersteiger, von dem du gerade gesprochen hast mit adjektiven, subjektiven Verben.
Allein überhaupt, dass noch nicht mal Interesse an so einem Gegenüber besteht. Ich meine aber auch nur einen der Fragenden und liebe Curious zum Beispiel sehr. Also von daher, aber das war schon bemerkenswert, dass wenn da irgendjemand saß und die ganze Zeit sein Taktikwissen präsentieren wollte, Sammy Alagri. Und das war aber, das hat mich ehrlich gesagt einen Scheißdreck interessiert, wenn da Sammy Alagri sitzt, was für ein Taktikwissen.
Kurzer Einwurf, spielt er morgen in der Startaufstellung?
Angeblich nein.
Diamantakos?
Diamantakos oder Alex Meyer.
Alex Meyer hat eine Luft.
Woher weißt du das
denn? Angeblich, also.
Angeblich aus der Zeitung.
Also im Interview sagte
aus beiden, aus dem Mopo und aus dem Hamburger.
Herr Kautschinski sagte in der Vorbereitung auf das morgige Spiel, dass die Luft für 60 Minuten reicht und man nicht genau bei Alex Meyer.
70 hat er gesagt.
Oder 70.
Er hat 70 Minuten gesagt und.
Er kann von der Bank kommen oder kann 60 Minuten. 70
weißt du, was
Minuten?
Mein erster Gedanke war? Bei der sozusagen bei der Saisonvorbereitenden, also vor einer Woche bei der PK, hat er nämlich gesagt, ja, Alex Meyer ist noch nicht so weit und ich werde ihn wahrscheinlich vielleicht irgendwie die letzten 10 Minuten, um nochmal richtig Druck zu machen.
Verbuchen wir denn eigentlich Alex Meyer unter geisterhaft oder unter Aktualität?
Das ist
sehr interessant. Ja, was macht man mit einem Gott? Das ist eine gute Frage. Ist Gott ein Geist?
Oh, ist das schön. Tolle Frage. Da, musst du noch drei Bier und du antwortest groß?
Ich gehe auf dem Weg über die Toilette, übers Los und dann hole ich nochmal drei.
Drei Pivos.
Ich nehme aber noch mal mit. Auf dem Weg hier.
Du hast auch noch, ich trinke zu schnell.
Ich hatte zu viele
Wortanteile. Ja, ich bin irgendwie durstig.
Also mich stört es natürlich auch überhaupt nicht. Aber
ich rede ja auch viel weniger als ihr.
Aber ich habe heute auch meinen Dozier.
Ja,
warum mich denn über Leute, die dozieren, aufzuregen? Das ist irgendwie
passend. Das ist sehr lustig, weil wir haben im Übrigen diesen anderen Podcast.
Aber würdest du jetzt hier lange hier sitzen? Ich würde dem Blätter in den Bauch fragen. Irgendwie.
Ich würde ihn einfach erzählen lassen. Wie war es denn da in Berlin?
Ich glaube nicht, dass ich den Vortrag über Derrida halten würde.
Nein. Im Zweifel wüsste er sogar, dass das 1993 war und als Reaktion auf den US-amerikanischen Historiker, der gesagt hat, wir haben das Ende der Geschichte erlebt. Und er sagt, nein, haben wir nicht. Die Geschichte schickt uns ihre Geister und die werden auch da bleiben. Und
da fällt mir ein, muss ich jetzt noch
so History, sagen.
Was ich aber
History repeating.
Also tatsächlich, die erste Frage, die ich mir über die Hauntologie gestellt habe, weil die sozusagen ist ja in der Auseinandersetzung mit Marx gekommen.
Ein Gespenst geht um Europa.
Genau. Ist jetzt der Neoliberalismus kein Gespenst? Also das ist unsere Gegenwart, also sozusagen die materialisierte Gegenwart, der gewonnen hat, und das Gespenst ist Marx. Also der Neoliberalismus...
Der Gedanke ist tatsächlich, was machen wir denn eigentlich mit die, das hat Jean-Luc Nancy auch ganz ähnlich geschrieben, und das finde ich tatsächlich, also selbst dann, wenn man nie auch nur irgendein positives Gefühl zur Sowjetunion, dem damals sogenannten Ostblock oder dem meines Erachtens fälschlich sogenannten real existierenden Sozialismus irgendwie hatte, ich fand es immer scheiße, was für meine eigene linke Sozialisation auch wichtig war, ist ja trotzdem die Frage, was ist denn eigentlich irgendwie nach dem Fall der Mauer? Und deswegen... Darum geht es eigentlich, mit den kommunistischen Utopien geworden. Mhm. Und es ist ja tatsächlich so, dass die bis heute bei Corbyn und Sanders rumgeistern. Interessanterweise aber nicht in Rumänien oder unter Putin. Das ist ja tatsächlich ein politisch derart gewichtiges Thema, wieso das bei den einen rumgeistert und bei den anderen nicht, obwohl in keinem Fall die Realität eine wäre, die noch irgendwas mit Sozialismus zu tun hat. Auch wenn... Das ist ja auch so ein geisterhaftes Phänomen, zum Beispiel die Tea Party in den USA anfing, die Krankenversicherung von Obama als Sozialismus und totalitär zu geißeln, als sei das eine stalinistische Gulag-Initiative gewesen. Das heißt also, es ist ja permanent präsent, es gibt ja permanent Aktualisierung dessen, was unter Kommunismus im Positiven wie Negativen verstanden wurde. Es begleitet also permanent aktuelle Handlungen, ohne dass es ihnen noch irgendwo gehen würde. Und parallel darf man ja auch nicht ganz vergessen, dass irgendwie gerade China wahrscheinlich das zukunftsweisendste Modell mit Social Scoring und einer Mischung aus Autoritarismus und Hardcore-Kapitalismus, also jetzt sehr runtergebrochen, und ich weiß, auch China gegenüber nimmt man als Weißdeutscher irgendwie auch mal eine leicht koloniale Perspektive ein, muss sich da sehr aufpassen, in dem, was man sagt. Aber ich glaube, so die Schematische ist nicht falsch, was ich eben gesagt habe, auch wenn es nie ganz richtig ist. Und was aber immer so weggeschubst wird, dass das ja so ganz bestimmte postsozialistische Regime im Zuge dessen, dass das im Grunde, wenn man danach den Neoliberalismus reingelassen hat, hinterher Putin und Systeme wie in China hervorgebracht haben. Und insofern gibt es so eine permanente Präsenz des geisterhaften Kommunismus, komischerweise aber keine Diskussion darüber, was wirklich aus ihm entstanden ist. Wozu auch Orban zum Beispiel ist.
Das wäre jetzt nochmal eine Frage, weil ich nehme die auch als Geister wahr.
Orban, oder?
Orban und China, und also da nehme ich auch ganz viele Geister wahr. Also das, was mich an sozusagen der Hauntologie so ein bisschen stört, ist, dass sie sozusagen zumindest in ihrem Entstehen sozusagen nur die einen Geister mit in die Gegenwart genommen haben, aber die anderen irgendwie nicht.
Weil damals nun mal irgendwie was ganz, also ich finde das wirklich erstaunlich, dass das so wenig diskutiert wird. Weil damals ja nun immerhin irgendwie ein nicht ganz, ganz kleiner Teil der Welt, was sich aber sehr wohl auch auf diverse Länder, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent ausgewirkt hat, mal ebenso in sich zusammengefallen ist. Und was ja eher so eine Form von Implosion war, so müsste man es ja am ehesten beschreiben. So, das war ja noch nicht mal so, dass es einen klaren Sieger gab, weil Reagan die totgerüstet hat, sondern dass das auch irgendwie tatsächlich so ein Ja Gott, so wie so ein Zombie, der sich selber auffrisst, so ein bisschen so war es ja. Und dass das aber im Grunde genommen diese ganzen Fragen, was ist eigentlich Postsozialismus und was hat er bewirkt, auch nicht unbedingt ganz weit oben auf der Tagesordnung stehen. Und wenn dann nur, als würde man, wenn man diese Frage stellt, dadurch gleich Ossis diskriminieren, was ja auch Quatsch ist.
Ja, in Zeiten von Instagram-Stars, die auf dem Himalaya sterben, ja sowieso gar nicht mehr. Also werden die Fragen mir doch gar nicht mehr gestellt.
Das ist ja das Verrückte und ich glaube, darauf bezieht sich die Rita. Das ist ja eher so, das Geisterhafte ist ja gar nicht, ist ja eine Präsenz, die eine andere Präsenz hat als die Frage, wollen wir da eine Straße bauen oder nicht? Das heißt also, das ist ja, es spielt irgendwie mit, ohne dass es explizit wird. Ja. Aber es spukt auf einmal so hoch, als so eine Folie, vor der man sich bewegt. Ja. So, und ich glaube, in dem Sinne ist das zu verstehen. Und Derrida hat das natürlich gerade deswegen auch thematisiert. Das ist nochmal komischerweise wichtig für diese ganze postmoderne Diskussion. Da würde er ja meistens irgendwie mit verortet, dass er und viele andere eigentlich als so eine innerlinke Totalitarismuskritik aufgetreten sind. Das heißt also, das waren alles eher linkspolitische Denker, also emanzipatorische, die sich aber gleichzeitig gefragt haben, wieso ging das eigentlich so schief, dass Solzhenitsyn hinterher Bücher über den Gulag schreiben musste. So. Und genau die Denker waren es aber natürlich, also die während es andere Leute gab, wie Sartre zum Beispiel, die sogar noch den Stalinismus verteidigt haben, gehörten Derrida, Foucault und so weiter, eines zu denen, die sich eher gefragt haben, wie kann man aus der Linken heraus den Stalinismus kritisieren und das, was aus ihm wurde, den es ja schon gar nicht mehr gab, als die Philosophieren. Das waren aber genau die Denker, die denn Foucault war da leider schon tot, aber Derrida hat eben gerade als die Mauer dann weg war und alle so rumtriumphierten, Leute wie Huntington schon vom Ende der Geschichte sprachen und so, oder nee, das war gar nicht Huntington, das war der andere. Du weißt, als schon vom Ende der Geschichte die Rede war, weil ja nun irgendwie das liberale Modell gewonnen hätte. Haha, wir sehen ja gerade, nein, eben nicht. Also Trump, das ist ja trotzdem möglich,
das ist ja die Frage,
dass sie genau an dem Punkt natürlich eher diese Frage gestellt
ist. Ist Donald Trump nicht sozusagen der personifizierte Zombie des liberalen Modells?
Doch klar, also ich finde, also den finde ich ehrlich gesagt geisterhafter als
Orban. Ja, deswegen meine ich ja.
Totaler Zombie auf seine Art. Der ist ja wirklich, der ist ja wie so ein zusammengeklebter, aufgeblähter Symbolmix. So.
Aber als Figur doch stringent, oder? Also wenn du dir den erfinden müsstest, der ist doch irgendwie
zumindest... Der würde dir jeder sagen, so ein bescheuertes Klischee, schmeiß es dir aus dem Drehbuch.
Ja, also normalerweise würde ich sagen, er ist der Clown aus S, sozusagen. Oder aus, also diese...
Sogar teilrichtig, glaube ich. Also ist es insofern teilrichtig, weil bei S ist ja viel mehr. Also S ist ja überhaupt eines der geilsten Bücher der Literaturgeschichte.
Ich habe, glaube ich, was gelesen. Ich weiß nicht, ob es Niveau-Literatur ist oder ob es einen Begriff dafür gibt, dass das jetzt irgendwie vielleicht eine einfachere Literatur ist als
jetzt. Ich glaube, das hat sich sogar mittlerweile durchgesetzt, dass zumindest S, anders als andere Sachen von Stephen King, tatsächlich einmal in den Kanon der großen Literatur des 20. Jahrhunderts
einzuordnen ist. Aber es ist doch nie irgendwo, ich sag mal, Overground oder irgendwas.
Doch, also ich meine, Leute wie Dean Maddard oder selbst wie hießen der FAZ-Chef, der dann relativ früh gestorben ist. Hab jetzt vergessen, wie der hieß.
Also für mich ist
der auch mal diesen Generationskonflikt in irgendwelchen Büchern thematisiert.
Das Buch habe
ich. Bei denen ist es mittlerweile ziemlich anerkannt, dass das zumindest S tatsächlich, das ist einfach so ein Knaller, weil was S ja ist, und deswegen passt das zu Charm tatsächlich irgendwie ganz gut, dass wenn man so dieses Buch liest, das ist ja nicht zufällig der Club der Verlierer, der gegen ihn antritt. Das ist ein Jude, das ist ein Schwarzer, die ersten Opfer sind Schwule von Pennywise, also als er wieder quasi entsteht. So, das ist gerade, und es ist eben auch ein Korpulenter dabei, es ist ein Brillenträger dabei, es ist ein Stotterer auch mit dabei irgendwie.
Ja.
Und diese Kids erheben sich
noch. Genau das ist das ja.
Aber das Interessante ist, was finde ich Stephen King, der ja bis heute tatsächlich, der übrigens gegen Trump twittert, wie
sonst keine Ahnung,
J.K. Rowling, die das ja auch macht. So. Aber Stephen King, der ist ja so pointiert gegen Trump. Also ich glaube tatsächlich.
Sind alle die sich mit Geistern auskennen,
ja.
Die wissen Bescheid.
Naja, was da eigentlich ist, das ist der Geist der Kleinstadt, wie er mit Außenseitern umgeht. Und der hinterher an sich selber stirbt, quasi, indem die Stadt zugrunde geht. Das ist ja grob die Geschichte. Also das ist ja so dieses diffuse Normalitäre, sagen ja manche jetzt schon in der was im Grunde genommen irgendwie permanent Leute aussondert, um sie irgendwie fertig machen zu können. Das personifiziert sich in S und S ernährt sich interessanterweise ja von den Ängsten der Leute. Also das tritt ja immer in der Form auf, vor der die
jeweils genau Angst haben. Genau, in dem Moment, dass du weißt, dass es kommt es.
Ja, nein, das ist ja so geil, wie er das beschreibt, in diese Zone geraten, die Stephen King ausschreibt, wenn er Bücher schreibt, sagt er, er geht in die Zone. Das ist so ein eigener, bei Deleuze wäre das Virtuelle, also irgendwie so ein
ich kenne die Zone, Bereich. Das ist der in der Nordkurve direkt zum Gästeblock.
Danke, dass du mal wieder auf den
ersten Pauli zurückkommst. Das ist da, wo die warmen Urinbecher fliegen.
Die du aus der Zone geworfen.
Ja, die du also im Rest des Stadions gar nicht ertragen musst.
Das ist schon so ein Moment. Es gibt ja so diese Passagen, wo die in so traumhafte Welten gehen, die Helden in S. Das heißt also, ich komme gleich wieder auf die Gästeblocke in.
Also meinetwegen können wir dabei bleiben. Ich höre da gerne zu. Das ist der Podcast, in dem ich am wenigsten spreche. Das finde ich toll.
Nee, es gibt da so eine Passage, wo zum Beispiel das Mädchen, das von ihrem Vater missbraucht und verprügelt wurde, begibt sich in das Haus, wo sie aufgewachsen ist, als Erwachsene nunmehr in S. Und merkt auf einmal, wie sich alles um sie erst in so was Warmes, Vertrautes wandelt.
Und dann die Angst kommt.
Und dann aber auf einmal tatsächlich so die Angst, wenn der Horror aufbricht, in der Erinnerung. Also Geister sind ja auch immer Erinnerungen. Und das wie er dieses Umschlagen beschreibt, das ist mehrfach in diesem Buch, auch wie sie in so einem Haus.
Für mich die bekannteste oder die markanteste war wirklich der erste Anruf, war das, glaube ich, als es darum ging, es ist wieder da, wir treffen uns, wir müssen uns jetzt zeitversetzt, 20 Jahre später, du musst kommen. Irgendwie, ich glaube, war das aus der Sicht von dem Haupt, von der Hauptperson?
Ja, es bleibt einer, ich glaube, es ist der Schwarze in dem Buch, der in der Bibliothek arbeitet, nicht zufällig. Und da auf einmal tritt Pennywise wieder auf und massakriert Leute. So, und das ist insofern tatsächlich und das ist was Ambivalentes, also auch jetzt die aber egal, ich erzähl's mal trotzdem. Ich komme ja wegen den Urinbechern und auch irgendwie nochmal drauf, die fliegen, das ist ja schon so im Verglichen mit anderen Stadien und das ist ja auch so, wenn man mit Leuten aus anderen Stadien mal kommuniziert. Wir wurden zum Beispiel mal als verschiedene Leute, die eher sich so um schullesbische Interessen im Stadion gekümmert haben, zusammen mit Aktivisten auch aus anderen Stadien irgendwie vom ehemaligen Präsidium da in die Loge im Stadion eingeladen und da war Dirk Brüller auch noch mit dabei und dort von der Magnus Hirschfeld Stiftung und auch dieser ehemalige, da noch nicht ganz Profi, der ein Buch drüber geschrieben hat, jetzt diverse Leute coacht, die irgendwie sich outen wollen in Fußballmannschaften und so weiter und so fort. Und wir saßen dann mit den Leuten aus den anderen Stadien in dieser Loge rum, relativ großmäulig bei uns im Stadion. Und die erzählten immer, wie die sich bei ihnen so fühlen. Also so dann eher so, könnt ihr mal lieb zu uns sein, während bei uns ja eher so, hey, also nun achte mal drauf, dass du dich auch an die Statuten hältst, wenn es um Diskriminierungsfragen geht. Und ich glaube ja tatsächlich, dass so dieses Umschlagen auf einmal in so einem Horror aufzutauchen, relativ schnell auftritt, wenn man in der falschen Ecke des gegnerischen Stadions sich gerade aufhält, wo ich mich ja gar nicht hintrauen würde tatsächlich. Und dass wir schon aus einer relativ heilen Welt heraus, wo der Club der Verlierer zumindest nicht sofort aufs Maul kriegt oder seine Schnauze zu halten hat.
Ist der Club der Verlierer, ist der so deutlich präsenter in unserem Stadion als in anderen Jahren?
Naja, die Grenze...
Das ist zumindest so, du kriegst tatsächlich, das muss selbst ich irgendwie zugeben, obwohl ich da mal so rumgewettert habe. Das heißt, so bestimmte Reaktionen, die du woanders kriegst, die kriegst du bei uns nicht so leicht. Wobei, wenn zum Beispiel schwarze Freundinnen erzählt haben, haben die ganz schön deftige Sprüche abgekriegt. Also insofern muss ich jetzt hier zurückrudern, weil da vielleicht die Erfahrung eines weißen schwulen Mannes auch nochmal was anderes ist als der einer schwarzen Frau im Stadion. Und da habe ich tatsächlich auch Geschichten gehört, wo überhaupt nichts mit heiler Welt war, sondern wo sich über ausdrückliche rassistische Ausfälle beschwert wurde. Und daraufhin genau das, was in Kommentarspalten bei Twitter, wenn eine Frau es wagt, was zu sagen,
ja, und dann noch nicht, also das nicht ganze weiß, Thema ist,
Sexismus haben nicht. Wir... Also deswegen ruder ich hier jetzt sofort wieder auch zurück.
Von jeder Auswärtsfahrt sozusagen kann man, und das sind wirklich Frauen, das sind engagierte Frauenabteilungsleiterinnen, das sind starke Frauen, das sind heterosexuelle und homosexuelle Frauen, und die erzählen alle immer das Gleiche. Also in dem Moment, wo auf St. Pauli die Heteromacker was getrunken haben, zieht man sich am besten zurück. Das ist einfach,
na, es gibt ja
das ist da so nicht anders als anderswo. Ja. Also gerade beim Thema Sexismus, der ja auch
ich ziehe das zurück gerade. Beziehungsweise ich glaube tatsächlich, wenn du als weißer, schwuler Mann mit Bildungsbürgerhintergrund da auftrumpfst, hast du bestimmte Reaktionen nicht, die du vielleicht in anderen Fankurven hast.
Genau, du hast vor allem auch ein Privileg, das du nach vorne stellen kannst und sagen kannst, so Freundchen, hier ist Schluss.
Und ich glaube tatsächlich, dass das eine sehr selektive Wahrnehmung war jetzt gerade. Das heißt, es gibt andere Leute, die dem Club der Verlierer im Stephen King'schen Sinne, das ist ja nicht, dass das faktische Loser sind, sondern Leute, die sich behaupten gegen eine Form der Ausgrenzung und der Herabwürdigung.
Ich meine, kann man denn dagegen nicht auch irgendwas machen, dass man jetzt sagt, fragt
dann. Nein, das
ist das so.
Nein, also, ich glaube nicht, dass das geht.
Kann man nicht dann irgendwie sagen, man holt sich Peaches ins Stadion oder irgendwie so.
Ich habe ja mal Suki ins Stadion geholt. Und es war nun nicht so, dass das danach meine Credibility in der Fanszene bei vielen in der aktiven Fanszene erhöht hätte.
Aber es war ein sehr wichtiger Moment für den FC St. Pauli und für die Gegengraden.
Ich bin da auch immer noch sehr stolz drauf auf diesen Abend, aber es war ja schon so, dass danach du aus dem Gegengraden-Establishment, was heute in Aufsichtsräten sich tummelt, keine freundlichen Reaktionen erhalten hast, weil du mal
wie geht das Stadion.
Obwohl ich jetzt auch darf ich nochmal ganz kurz zurück auf den Gästeblock.
Ja, vor allem, ich muss auch gegen geraden Establishment gerade nochmal differenzieren. Es gibt ja auch Leute, die heute im Fanclub-Sprecherrat sitzen zum Beispiel, die total unterstützend waren. Also ich nehme das auch manchmal ein bisschen einseitig selektierend wahr. Ich muss das kurz sagen.
Was mich jetzt...
Du weißt, wen ich meine gerade.
Ja, was so, mich jetzt... Ja, also ich meine, wir sind ja auch Vereinsmeier, also wir können ja auch gar nicht anders. Also
nicht mehr.
Ja, nee, wir haben uns ja in einen sehr weiten Orbit, in den Orbit des Audios zurückgezogen. Und jeder kann uns hören, er muss ja nicht. Das ist ja auch wirklich, das ist ein geisterhaftes Angebot, was wir hier machen. Aber ich würde gerne noch mal ganz kurz zurück zum Gästeblock, weil da hat man ja tatsächlich... Und Willi kann da ein Lied von singen, das Lied, das du nicht singen kannst, weil du sozusagen sehr weit davon weg sitzt und ich normalerweise sehr weit davon weg stehe. Und wenn ich denn mal mit Willi und Konsorten in der Nordkurve bin, und die stellen sich wirklich immer sehr gerne sehr nah an den Gästeblock. Und dann hast du, um jetzt auch schön groß nach Berlin, nicht immer Ostler-Bashing zu machen, dann hast du Kieler, Dresdner und Magdeburger da, die wirklich von den Geistern, die mitbringen, also die denen auf dem Nacken sitzen, auf diesen dicken Nacken, ausrasierten Nacken sitzen.
Das ist ein Klassiker, ne?
Die da irgendwie
so Geistergeschichte, lass uns die kurz nochmal, das ist glaube ich sogar ein norddeutscher Klassiker mit der tatsächlich mit den Toten, die den noch auf dem Nacken sitzen,
ja,
und genau. Den Lebenden und die mit sich rumschleppen. Das ist ja ein starkes Symbol eigentlich.
So. Ist das norddeutsch? Ich würde sagen, ja.
Ich glaube. Hat das sich aus Sartre gebildet? Also wo die alle rumstehen da um das Bett und was?
Ja, was ist mit denen?
Nee, das ist ja auch so
eine ganze Geschichte.
Das ist so ein Mythos, der so ähnlich ist wie der.
Der Schimmelreiter, sozusagen.
Nee, ich glaube tatsächlich, also die sagen zumindest, die ich ja kenne, mit irgendwelchen gerade toten Frauen bemerkenswerterweise, die dann auf einmal...
Aus dem Moor.
Ja, aber vielleicht sind das einfach Varianten derselben Geschichte, die es überall gibt, ich weiß es ja nicht.
Aber diese, was du dann da wahrnimmst in der Nordkurve, ne, ist ja, deswegen breche ich auch eine echte Lanze für die Leute, die sich da hinstellen und sozusagen St. Pauli in der Nord supporten, wo ja immer gerne von der Gegengrade oder auch von der Süd drüber gelächelt wird, also nach dem Motto. Aber du musst dich erstmal neben die stellen und den Support irgendwie annehmen gegen Dresden und so. Und diese doch durchaus martialische Gewalt, die ja auch sozusagen sich atmosphärisch in dich ausbreitet. Das geht ja gar nicht anders. Da stehen irgendwie 5 Meter von dir entfernt irgendwie 20 Polizisten, die so nichts anderes zu tun haben, als wegzugucken, wenn Urinbecher und sonstige Sachen rüberfliegen. Und irgendwie da suppt irgendwie was rüber, was versucht, von dir Besitz zu ergreifen. Und da musst du dich gegen wehren. Oder wie geht dir das, Willi? Du bist da noch andauernd.
Ich bin da andauernd, natürlich bin ich da andauernd.
Aber das fühlt, dass da irgendwas von dir Besitz ergreifen
will? Nee. Es ist, das ist, da gibt es diese geisterhafte Mauer dazwischen tatsächlich.
Die ist nicht da.
Die ist
total durchlässig, oder?
Nee, finde ich nicht.
Ich finde schon, dass wir da rübergreifen. Ich empfinde das als Bedrohung.
Nee. Also für mich ist das ein Film, der neben mir abläuft. Ein Film, der nicht real ist, also aus irgendeiner Zwischenzeit kommt, die ich nicht kenne.
Ja.
In einem eigenen...
Vielleicht ist ja der Film generell dazu da, dass unsere Angst zu bannen, weil wir dann wissen...
Dass der Film Angst... Ja, natürlich. So ist das auf jeden Fall.
Aber für mich hätten wir gar keine Filme geguckt und dann hättest du das Bild gar nicht gehabt und dann hätten wir hier gesessen und uns über Nachbarn Gedanken gemacht.
Ich meine, wenn du über
unsere Nachbarn, als es noch keine Filme gab, ich dachte gerade, dass das natürlich ganz vieles Geisterhaftes tatsächlich auch über das Kino und Fernsehen... Das
sind die Ducky Boys.
Dresden im Grunde verarbeitet wird.
Bei Dresden war das, glaube ich, das war das Spiel, wo wirklich minus 7, 8 Grad waren oder also richtig kalt. Und es wirklich im T-Shirt der Animateur, wie nennt sich das, der auf dem Zaun steht und die Leute wirklich zum...
Der Capo.
Ja, da irgendwie motiviert. Im T-Shirt, bevor das Spiel angefangen hat schon... so eine Energie anscheinend ausstrahlt, oder?
Nee, das war das Spiel mit dem Stimmungsboykott, wo vor uns die Reanimation war. Das war Dresden.
War das das Spiel?
Das war Dresden.
Okay.
Wo die Urin
Kanonenbeutel
geflogen sind, von dem Auto.
Ja, das war schon echt. Da habe ich auch gedacht, das ist so surreal, das ist... Also ich meine, das ist einfach nicht...
Hast du dich da nicht bedroht gefühlt? Also ich habe mich da total... Also
nee,
ich fand das auch alles total übergriffig von der Atmosphäre.
Also irgendwie nehme ich das nicht so als Bedrohung wahr, weil... Also vielleicht, weil ich mich zu sicher fühle oder weil ich mich zu heimisch fühle oder... für mich ist das so ein Segment, was an mir so vorbeiläuft. Also so eine Art Film, wo ich denke, okay, die Leute kriegen jetzt hier ein Podium für 90 Minuten... wo sie jetzt irgendwie... Das ist
genau der oft zitierte Privilegienansatz, den du hier gerade, weil du hast ja auch viel weniger Grund, Angst zu haben. Ne? Du bist weder schwul noch schwarz noch Frau und du sitzt hier auch nicht im Fummel und also das hört sich jetzt irgendwie an wie so eine blöde Belehrung, ist es aber ja gar nicht. Wenn ich so zurückdenke irgendwie an die Zeit, als ich Teenie war und das sind ja auch Erinnerungen, die rumgeistern. Natürlich habe ich permanent Schiss. Weil ich immer dachte, sobald ich jetzt irgendeinen schwulen Blick, eine schwule Geste, einen schwulen Satz sage, begebe ich mich in Gefahr. Und zwar Gefahr aufs Maul zu kriegen.
Ja.
Und oder wenn man es mir ansieht. Oder natürlich gab es auch Phasen, da ist man dann extra so rumgelaufen, wie andere dachten, Schwule würden rumlaufen. Aber es war die permanente Möglichkeit der Gefährdung. Und ich glaube tatsächlich, dass das so bestimmte Fanblöcke, wo ich jetzt ehrlich gesagt den Dresdner gar nicht hervorheben würde, tatsächlich so ein Gefühl triggern können. Gerade bei Frauen können sie es triggern, gerade bei nicht weißen Menschen können sie es triggern und natürlich auch bei queeren Menschen können sie es triggern. Und
also
ich glaube, so die Möglichkeit, sich das als reinen Film vorzustellen, ich will dir gerade gar nichts, also ich verstehe es gar nicht falsch, ich will gerade ein Phänomen beschreiben, was gerade in sozialen Medien oft nicht begriffen wird. Das heißt also, dass so dieses, dass es bestimmte Menschen gibt, die permanent quasi schon so aufwuchsen, dass sie auf potenzielle Gefahren zu reagieren haben, in ihrem Verhalten und ihrer Wahrnehmung natürlich irgendwie anders gebaut sind als solche, die gar nicht zu befürchten, weil du bist ja nicht der Typ, der irgendwie einem Nazi mal wie ich läuft gleich auf die Schnauze kriegt.
Nein, natürlich nicht. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich diese Erinnerung, die ich an die Bundesliga habe, also an die, ja, an die Zeit, wo wir in der ersten Liga gespielt haben, da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, dass diese Angst deutlich präsenter und deutlich bedrohlicher war durch den Gästeblock.
Echt?
Frag mich nicht warum. Entweder weil das Auftreten der Fans, der Bundesligisten auch deutlich professioneller war oder deutlich, ich weiß gar nicht, ob aggressiver, wie auch immer, oder irgendwie das alles noch
für mich wurde, ne?
Du, ich kann mich da...
Genau die Alex Meyer nämlich zum Fußballgott gemacht haben.
Ich muss den jetzt du ziehst abgeben. Das jetzt in so einem negativen Kontext. Ich würde das nicht in so einem negativen Kontext lassen. Aber es war mir auf jeden Fall so, dass ich dir... Deswegen habe ich auch so ein... Deswegen habe ich auch so eine Angst vor diesem dritten Platz, dass ich diese Zeit eigentlich als so negative Erinnerung habe, aus dem eigenen Stadion mich unwohl zu fühlen, in der Nordkurve neben diesen Fans zu sein, die ein derart aggressives Potenzial noch professioneller
ausstrahlen. Aber das ist doch genau das, was ich meine. Dieses Rüberschwappen, dieses sozusagen dieses Raumgreifen.
Das habe ich
natürlich gar nicht bei den Dresdnern bleiben. Das war bei den Kitern genauso. Das
bei gibt
den,
aber auch die Gegenthese.
Unionern
die These tatsächlich, dass das alles in die dritten Ligen abgewandert, wo jetzt Hansa ist.
Also tatsächlich hatte ich
heute... Während die ersten Ligen längst irgendwie da alles, was irgendwie stören könnte, ausgesondert.
Ich würde Markus zitieren wollen, der ist ja heute nicht da. Und ich habe heute mit dem telefoniert, der dritten Liga ist die Vollkatastrophe. Also das ist so ein Profitum, was da abgeht. Heute auch wieder eine Trainerentlassung in Uerdingen. Auf dem vierten Platz liegen.
Und da ist doch jetzt unser Füßer, wie heißt der?
Littka.
Ja.
Verliehen, also den kriegen wir wieder. Maurice Littka. da gab es eine 0-3-Niederlage gegen...
Der posiert immer mit irgendwelchen Blondinen
bei Kanzler. Das jetzt noch hin? Egal, jedenfalls sind die tatsächlich relativ souverän als Aufsteiger. In Aufstiegsnähe.
Du trinkst aber dreimal so viel wie ich.
Entschuldigung, ich war gerade. Nein, ich wollte nur noch mal
philosophieren.
Im Auftrag von Markus wollte ich sagen, dass die dritte Liga ein ganz gefährliches Potenzial bildet gerade.
Ja, deswegen glaube ich tatsächlich, die erste Liga, die ist in vielerlei Hinsicht so zurecht normalisiert worden, wie viele das ja eher so an englischen Verhältnissen orientiert betrachten. Und wenn man zum Beispiel so diese ganzen Auseinandersetzungen in Hannover oder so mal anguckt, wo ich ja fast herkomme, ich komme nämlich nicht aus Hannover, sondern aus Langenhagen, aber
ist das ein gar Ort, ein Stadtteil?
Ist nein, das? Nein.
Das war gemein.
Ach, also, ist auch ein bisschen. Der kommt aus Uelzen.
Nein,
aus Uelzen war Munster.
Wir kommen also alle aus kleinen Dörfern, ne? Ich komme aus einem Fischerdorf.
Ja, oder Langenhagen
oder
so.
Oder was?
Oder was?
Oder was?
Oder was?
Ich habe mich tatsächlich auch gefragt, das ist geil, ich höre mich jetzt.
Sag mal, können wir eigentlich nochmal diese fußballerische Variante, also wir haben ja das morgige Spiel, wenn es ausgestrahlt
ist. Das dachte ich auch, wir müssen irgendwas zum Morgen noch
sagen. Wir, also morgen ja, ist ja wahrscheinlich, wenn es ihr hört, ist es ja heute oder wird es Vergangenheit sein. Das macht es jetzt noch Sinn, einen Tipp abzugeben, eine Hoffnung?
Ich
oder?
Weiß nicht, also morgen, wenn
wir
das Spiel haben. Ja,
wir müssen jetzt immer Songs, die irgendwas mit Spuk zu tun haben, sagen, die positive Mottis für das morgige Spiel.
Magic Wand Boudini.
Also soll ich jetzt eigentlich Musik einkaufen? Also ein GEMA...
An alle Sponsoren, die uns jetzt hören müssen und wollen. Wir sind auf der Suche. Wir können eure Investitionen sehr gut gebrauchen.
In Bier und in Musik. Viel mehr brauchen wir auch gar nicht.
Na, von wegen.
Wir brauchen mehr
Musik. Das stimmt, wir brauchen mehr als Musik.
Du nie wieder
mehr. Nicht tief stapeln. Wir wollen tatsächlich solide auftreten.
Nee, aber zu den Songs finde ich, wir haben übrigens jetzt gar nicht mitgeschrieben. Wir hatten heute schon so wundervolle Sachen wie Zombie von Fela Kuti und wir hatten zum Beispiel Lazarus von David Bowie.
Und wurde es noch mit aufgenommen, dass ich African Bambaataa Looking for the Perfect Beat, du hattest Giorgio Moroder und Donna Summer noch erwähnt, aber das war, glaube ich.
Samuel Jürger und Crisoli haben ja dieses Stück zusammen irgendwie aufgenommen.
Also soll ich jetzt nochmal sagen, Link in der Bio oder wo findet man Spotify die Playlist? Oder?
Die Playlist?
Oder ist sie verlinkt?
Das war auch nochmal ein Tipp, wir haben hier ständig Songs erwähnt, die alle nochmal, die hat gar keiner mitgeschrieben, die müssen wir nochmal aussuchen.
Müsst ihr
also
ich mache das Audio und ihr macht die Playlist.
Okay, und ich fühle mich verantwortlich. Ich
aber was würden wir denn morgen nach dem Spiel gerne hören?
Ich würde eigentlich gerne, ich weiß gar nicht, ich habe ja vorher einen Tipp gegeben, dass wir aus den nächsten drei Spielen morgen unseren einzigen Punkt holen.
Ich bin ja fürs Singen Halleluja von Dr. Alban. Sing Halleluja.
Sing it.
Ja,
geiler Track. Ich finde das sehr geil.
Sega, obwohl ich
MC Hammer, you can touch it.
Newcastle. Newcastle
United?
Nee, die...
Shout to the Top von...
Ach, Nucleus, oder meinst du mal zu...
Nee, die damals im Soul Kitchen gespielt wurden.
Wie heißt denn der South Style Council Socken noch genau? Shout to the Top. Den können wir auch noch mit aufnehmen.
Das ist super.
Shout to the Top. So eine geile Nummer.
Kommt übrigens jetzt ein tolles Album raus, ein BBC-Album live mit...
Habe ich die schon jetzt gesehen? South Style Council 1900... Von wann? Das 87 im Kapitol in Hannover anzugucken. Und alle hassten Style Council.
War das Kapitol, war das der Laden mit dem Flugzeug unter der Decke? Das war das Orly. Kennst du das Orly noch?
Nee, das kenne ich
komischerweise. Orly, da war ein Flugzeug unter der Decke.
Nee, Orly kenn
und die Rotation kenne ich
noch? Ja klar, die kenne ich noch. Da habe ich meine ersten Konzerte eher gesehen. Und kennst du das Sox noch?
Ja,
Sox. Da unterm Kröpke-Hochhaus, das ist ja auch keins mehr.
Gibt es beides nicht mehr?
Wo denn so wundervolle Sachen von Playlist, fütter mein Ego von... Von den Neubauten immer zum Beispiel lief, was ja eine so geile Nummer.
Ich habe da tatsächlich neulich mal gesprochen, dass diese Idee in der Elbphilharmonie eigentlich großartig war. Die neue
sehr schön.
Elbphilharmonie und Neubauten, dass das geklappt hat, finde ich ja immer noch eine großartige Idee, dass sie das als Eröffnungskonzert.
Ich habe tatsächlich mal ein Interview mit Scooter geführt, wo wir auf Sox kamen. Das war ziemlich lustig, weil die da ja auch immer waren in den 80ern, der Hannover unter dem Kröpke-Hochhaus. Und
ja,
das
war schon Peter Gernes super.
Übrigens auch von vor jeder Saat.
Sehr spät durchgeworden.
Marquesa mit Namen Theresa. Lock mich. Aber nein, schimmliges Brot, das lief da auch mal.
Ich habe die ganz spät durchgeholt. 1985 war ich in Kalifornien zum Fußballmannschaftsaustausch. Die geilste Form eines Schüleraustausches, weil du musst nicht lernen, sondern nur Fußball spielen. Und die Jungs, die das war in Kalifornien, Laguna Niguel, also etwas in der Nähe von Laguna Beach, am Strand also. Und die Typen, die da Fußball gespielt haben, das waren alles so Surfertypen. Und mir war damals mit 17 schon vollkommen klar, dass die sahen einfach unfassbar gut aus, alle. Die Männer so, wie die Frauen. Ich habe
das Gefühl, du hast mit 65 irgendwann doch noch dein Coming Out.
Ja, das befürchtet meine Frau. Ja.
Welche Zahl hast du gesagt? 55? Achso, okay.
65.
Aber,
ja, ich weiß nicht, vielleicht.
Ich würde mich ja freuen für dich.
Ja, ich würde mich auch freuen. Aber das
würde ich deine Frau super finden, nachdem ich jetzt endlich weiß, wer sie wirklich ist, nachdem ich 20 Jahre lang bestimmt eine andere für deine
Frau. Meine Frau ist toll.
Du hast eine andere Frau für seine Frau. Das klingt entspannt.
Na doch, ich habe tatsächlich mal neben einer Frau auf der Millerntor-Haupttribüne gesessen, wo ich tatsächlich dachte, das wäre Erik.
Ich weiß, wer das ist, aber den Namen sage ich jetzt nicht.
Und hab dann immer so ein bisschen zum Bogen drum gemacht, über dieses Thema zu reden, bis ich nur die Richtige kennenlernen, fand die ja toll. Ne? Und hab jahrelang tatsächlich eine andere Frau für seine Frau gehabt.
Das ging meiner Frau auch so. Die findet ich auch toll.
So. Aber ich wollte jetzt aber eigentlich was Nettes über deine Frau gesagt
ja,
haben, gar nicht was Negatives über irgendjemand anderes.
Nein, ich finde auch toll, dass wir von Kalifornien zu meiner Frau gekommen sind.
Wenn du hier schon wieder von geilen Surfertypen.
Ja, es waren auch geile Surfertypen.
Und darf ich RCC hier einmal rügen?
Wieso, was hat er gemacht?
Das passt gerade zu mir. Bei Instagram, das ist so ein Klassiker. Und nein, es muss niemand irgendwelche alten Schwulen, die hübschen jungen Fußballern auf den Hintern gucken, unbedingt sie noch promoten. Aber wenn er bei Instagram moderiert und da laufen appetitliche Oberkörper in der Gegend rum, ist ein Satz, das ist jetzt was für die weiblichen FC St. Pauli-Fans, trotzdem heteronormativ. Das heißt also, es ist... ist irgendwie nicht nachgedacht, solche Sprüche zu kloppen. Also da gucken schon auch manche Männer hin. Und das wollte ich eher den C hier nochmal gesagt haben, weil das ist...
Dann nehmen wir nochmal einen CC, würde ich sagen.
Das ist nämlich tatsächlich so richtig so ein Tritt in die Fresse in dem Moment. Also wenn im Grunde genommen, du guckst dir das so an und du willst ja auch niemandem was und du willst auch niemanden stalken oder was, aber natürlich hat man eine bestimmte Wahrnehmung von Körpern, wenn man guckt. Und dann kommt er in See hier und sagt, nee, du darfst das gerade gar nicht angucken. Das ist das für die weiblichen FC sagen. Das ist ein Tritt in die Fresse, den man das erste Mal wahrscheinlich mit 7 sogar schon hat. Wenn man nun mal woanders... Und da war ich echt sauer auf ihn, muss ich ja sagen.
Ja, er ist ein junger Mann.
Versteht ihr das? Also das ist ja nun gar nicht hier irgendwie Stalking und Rumgeil.
Doch,
sondern es wird sofort so ein Blick vorausgesetzt, der von Sportreportern kommt. Da hat er nicht drüber nachgedacht. Aber ich würde schon sagen, wenn ein Spieler unter der Regenbogenflagge am Millerntor aufläuft, muss er auch mal drüber nachdenken. wie bei
Darf man ihm zumindest sagen, mach mal.
Das war ein Nebensatz bei Instagram, der Daily Story. Und ich habe mich drei Tage darüber geärgert. Und
der ist ja wesentlich älter, als ich es war, als ich in Kalifornien am Strand in den Strand ging.
Den Surfer hinterher geil.
Nee, das hat auch gar nichts mit Geilen zu tun, sondern du bist an diesem
Und wenn? Strand. Das ist doch völlig in Ordnung.
Also ja, es ist auch in Ordnung, aber es war 1985, habe ich darüber nicht nachgedacht. Aber was ich empfunden habe...
Frage des Nachdenkens.
Ich sage ja gerade, was ich empfunden habe, war, dass unfassbar viele hübsche Menschen an diesem Strand waren. Und die Typen, die Fußball gespielt haben, waren die coolsten. Das waren nämlich die, die sozusagen das Baywatch... Also die
den Sport am Strand gemacht haben.
Die Baywatch.
Die anderen
sozusagen. Nee, die mit den roten Quads rumgefahren sind und so. Und die haben dann Fußball gespielt, gegen uns immer verloren, aber fanden es sehr cool und haben uns dann mit an den Strand genommen. Und dann haben wir Bierfässer vergraben nachts, sodass die noch kühl waren. Und dann haben wir so Schläuche rausgemacht, haben den ganzen Tag Bier getrunken, gesurft und da ist wahrscheinlich auch meine Idee von der Altersvorsorge entstanden, dass ich gesagt habe, irgendwie muss ich da hin zurück. Irgendwie muss ich da hin zurück.
Was ganz Großes, Visionäres und das ist Altersvorsorge.
Okay, ich habe noch Musik.
Das ist ja auch schon fast irgendwie.
Ich habe noch Musik, der passt auch so ein bisschen dazu. Kennt ihr noch die Lemonheads aus den 90ern? Die kommen auch ins Molotow.
Nicht so schlecht.
Die waren richtig schön.
Aber
die
bevor
kommen,
du
die kommen
sagst,
ins Molotow.
Was ich eigentlich erzählen wollte, war.
It's a shame about Ray. Und
dass da auch.
Hey, Mrs. Robinson.
Surf-Nazis dabei waren. Apropos.
Ich habe über die meine Bravo TV News geschnitten, tatsächlich. Was weiß ich.
Coverversion von Simon Garfunkel. Mrs. Robinson. Kommt auf die Liste. Und It's a shame about Ray.
Ja. Die haben wir ja aber auch jedes Mal, wenn wir aufeinandertreffen. Du hast das letzte Mal Art Garfunkel so schlecht gemacht.
Ich?
Ja.
Oder war das Markus?
Nein, das war Irene, nee, das warst du.
Wegen der Frisur?
Der ja, wie überhaupt, nee, nee, hast du nie was Eigenständiges wirklich richtig zustande
gebracht? Sowas, ja, stimmt, da war
ich das gesagt. Ja, das hast du gesagt, wo ich noch so dachte, nee, also so kann man das jetzt aber nicht sagen. Der hat immerhin auch Bright Eyes, wo ich als Teenie von schwärmte. Auch wenn ich das Olli mit dem Flugzeug nicht kannte, bevor ich in die Rotation ging, um eine Boxkonzerte anzugucken.
Ich hoffe, du googelst.
Kennst du denn auch noch das Kino da nebenan? Im Hochhaus?
Nee.
Kino das war geil. Geil. Das war auch unter der Hochhauskuppel. So
im nee, wir sind ja tatsächlich immer nur, wir waren ja auf sozusagen, hatten ja einen Auftrag, im Auftrag des Herrn, waren wir clubmäßig.
Ja, das warst du in der evangelischen Kirche? Nee, Quatsch,
nein, so ich war ein katholischer Blues Brother. Nee, und bin natürlich immer, du musstest ja von Uelzen, die Idee war ja, du musstest woanders hin, wo es gut war. Also wir sind dann ins Zeppeliner Ställe, sind dann ins...
Warst du denn nochmal im Farmers Inn in Uelze?
Nee, ich war mal bei Schakatak live, Auftritt in... Boah, das war richtig auf dem Land. Irgendwo sowas ähnliches. Also ein Wort mit ganz vielen YZ-Buchstaben oder so, den es, glaube ich, nur in Niedersachsen geben kann.
Zombie in wenigstens.
Nee, das war...
Rambo gab's noch.
Das war ein Live-Konzert von Shakatak Down.
Es gab auch tatsächlich
auch kann auch auf die Liste, Shakatak.
Down on the street, down, down, down on the street.
Aber wo war das denn? Irgendein Ort, den es nicht wirklich gibt.
Aber welchen Song von Simon & Garfunkel nehmen wir denn jetzt mit auf die Playlist? Mrs. Robinson, ja, klar.
Ja, den Remix.
Das muss ich immer raus.
Wir dürfen
weiter reden. Wir reden noch weiter. Wir warten kurz, bis du raus bist und dann nehmen wir deinen Rücken.
Dann geht's los.
Ja. Ist das schön, freies Assoziieren. Aber um nochmal ganz zurück zu den Kaliforniern zu kommen, dann habe ich irgendwann mal eine abgeholt mit dem Auto. Autofahren konnten die alle schon mit 17. Und dann haben die mich runtergefahren zum Strand und dann haben die Punk aufgedreht.
Waren die alle drogensüchtig?
Waren alle drogensüchtig. Also tatsächlich, die Partys fanden immer statt in diesen umzäunten Pools von diesen ganzen Gegenden. Riesen Poolanlagen, umzäunt.
Also Ghetto.
Reichen Ghetto. Und da kommst du rein und da lagen wirklich Lines und blau-grün-gelbe Pillen, wo du auch nicht genau wusstest, was war.
Kaugummis, oder?
Das war, die haben alle was eingesteckt und irgendwas hier nimmer und so. Und ich fand das immer blöd. Ich habe nur gekifft und ein bisschen Bier getrunken und so. Und das war auch ganz gut, weil einmal saß ich im Jacuzzi und im Jacuzzi saßen wir in den 80er Jahren auch in Amerika nackt. Und dann saßen wir in der Jacuzzi und dann kam die Polizei. Aber die kam nicht sozusagen wie hier so ding dong. Ding und ja, Polizeimeister Meier,
es ist zu laut.
Wir haben hier eine Beschwerde, es ist zu laut. Sondern die kam zeitgleich vorne rein mit so einem Stemmeisen, mit halbautomatischen Waffen im Anschlag und über die Zäune. Und trotzdem sind alle abgehauen. Also die sind über die Zäune, die Bullen. Und haben gewartet, bis alle abgehauen sind. Nur drei Leute konnten nicht abhauen. Das waren die, die nackt im Jacuzzi saßen.
Wer waren die anderen beiden?
Das waren noch so ein Typ und ein Mädel. Und ich war ja, wie gesagt, 17 und hatte ein Bier in der Hand, eine Flasche Bier in der Hand. Und dann meinte der Polizist zu mir so, wie alt bist du? Und dann sagte sie geistesgegenwärtig, der kommt aus Deutschland, der kann kein Englisch. Und dann habe ich so auf Deutsch so, ja, genau, und so. Und dann hat er auf perfektem Deutsch zu mir gesagt, wie heißt du und wie alt bist du? Und ich so, scheiße. Ich so, ich bin 17. Und mein Name ist Erik und ich habe nur ein Bier getrunken. Und er so, wirklich nur eins? Ich so, naja, vielleicht zwei. Dann meinte er auch wirklich nur Bier? Ich so, auch wirklich nur Bier. Und dann sagt er, okay, alles klar, dann kommst du nochmal davon. Und dann sah der Kollege den anderen schon gesagt, dass sie sich anziehen sollen. Und dann hat der Polizist gesagt, so, jetzt aufräumen.
Und er war Spalier angesagt.
Und ich so, hä? Wie jetzt? Aufräumen. Ja, aufräumen. Tidy up.
Ey?
Ja, und das, und alle sich sozusagen ohne zu
mucken. Ohne Widerworte.
Alles aufgeräumt, diese ganze Party aufgeräumt. Die hatten, ich weiß nicht, wo die Drogen alle gelandet sind, aber die waren nie wieder ein Thema. Mein Bier war Thema.
Also dann wäre das ja, da müssen wir eigentlich Remy Demi in die Playlist nehmen. Mit Deichkind.
Und Troy Stevens, Simon, wie spricht er sich aus?
Ja, so, ne? Also
Troy. Und Years and Years und Sam Smith.
Und Blaulicht von Nature to Seven.
Ich wollte die jetzt nur mal so einwerfen, so die aktuellen queeren Acts, die so irgendwie auch auf dem Markt sind. Wo wir letztes Mal so rein nostalgisch waren.
Wir waren gerade bei der Polizei.
Bei der amerikanischen
Polizei. Mein guter Kumpel Kai Hawaii. Polizisten rauchen.
Ja, wohl.
Sorte, weil das Leben ist schon hart genug.
Das ist sein T.S. Ullmann-Moment. Oder andersrum, T.S. Ullmann hat den Kai Hawaii-Moment gehabt, weil wenn du Kai auf Facebook folgst, dann wird dir auch manchmal ein bisschen anders, was Echt? Der so heutzutage für Ansichten hat.
Echt?
Ja, ja.
Das ist gar nicht so lange her, dass ich den interviewt habe und der ist ja schon so, also Kumpel ist ja vielleicht zu viel, aber...
Ja, wir kennen uns auch ganz gut. Wir haben ja zusammen am Girls Camp gearbeitet, wenn du dich noch dran erinnerst.
Ich erinnere mich gut dran, dass war, als Kai Hawaii auch dem Aufnahmeleiter auf die Nase gegeben hat. Ja. Ich erinnere mich, ja. Aber wieso, was hat er denn für Ansichten mittlerweile?
Naja, alte Leute Ansichten einfach.
Echt?
Ja, das ist also, wo ich auch denke, so.
Der ist du hast
der wundervollen Maren liiert. Du hast das mal getextet. Und das ist übrigens genau der. Sozusagen genau den Part, den ich einfach, wo ich mich nur verneigen kann, permanent, genauso wie vor meine Schulter ist nass von des Nebenmanns Tränen. Das ist ja auch so ein poetischer Halbsatz, der einfach unglaublich viel macht. Und sie rauchen wilde Sorte, aber das Leben ist schon hart genug, ist einfach so geil. Ich hab das schon immer abgefeiert. Als ich 17 war, als ich 32 war und jetzt mit 50 feiere ich das nochmal ab, weil es einfach so geil.
Der ganze Song, aber da sind so viele Phrasen so drin. die wirklich gut sind. Aber das Stimmchen, sie rauchen will, sollte man das Stimmchen haben. Das ist
ja, ja, weil der Rest ist irgendwie so, wenn sie von der Nachtschicht kommen, haben ihre Augen duckt der Ränder. Ach, den Song kenne ich auch auswendig.
Im Übrigen war... Wir können so bereit sein. Karl-Heinz de Jong hat 15 Jahre mal Loch, seine Mutter hat ihn darüber gekocht. Zu dem noch?
Nee, kenne ich nicht, aber es gab einen...
Der muss jetzt aber auch mit auf die Playlist, ne?
Jürgen soll so frei sein. Sollen.
Nee, Jungs, wir können so heiß sein, heißt es, glaube ich.
Also es gibt auf der MC, ich hatte ja die MC damals, gab es einen Bonustrack und der hieß...
MC musst du kurz erklären, das ist die Bleistift-Variante.
Genau, die Musikkassette. Das war in den 80er Jahren, da hatte ich die MC von Extra Breit und auf der MC war ein Bonustrack und der hieß und irgendwann kauft der Führer den Klon in eine Stadt.
Das habe ich aber auch. Und den Bonustrack hast du nur gehört, wenn du mit dem Bleistift den Hidden Track gesucht hast.
Echt? Ja, der war irgendwann vorbei und du musstest einfach
weiterhören.
Und irgendwann. Ja, aber das war das.
Jörg war ja der ehemalige Extra Breit Manager, deswegen, also mein ehemaliger Chef Hoppe damals. Das, ja.
Womit wir wieder bei den
Kreisern wären. Jetzt nochmal einen Link zum FC St. Pauli. Jörg ist nämlich mit den Pumps von Götz von Brühwarm auf die Bühne mitgegangen, mein ehemaliger Chef als Extra Breit in Dortmund irgendwo aufgetreten sind. Und mit Brühwarm war tatsächlich Conny Lippmann nämlich auch damals zusammen mit Tonsteine Scherben oft auf Tour. Das sind so die Phasen des mittlerweile ja komische Sachen sagen, denn Conny Lippmanns sehr komisch, auch so alte Herrensachen, mhm. Wenn Mario der Film rauskommt und er von importierter Homophobie redet, als wäre er nicht in den 70ern mit Brühwarm auf Tour gewesen, um die hautnah in Deutschland zu erleben. Also, aber nichtsdestotrotz, immerhin waren Extra Breit auch mit denen unterwegs. Und Brühwarm mal wieder auszukramen, ist jetzt musikalisch ehrlich gesagt nicht so doller, aber
also nicht auf die Playlist?
Zeithistorisch schon doch unbedingt. Okay. Das ist schon bedeutend.
Das ist doch aber auch das Armutszeugnis der heutigen Gegend gerade, wenn du den Extra Breit gegenüberstellst und wir verehren die ja alle. Aber die Musik ist ja doch schon.
Ich glaube, Extra Breit würden sie noch kennen, Brühwarm aber nicht, und das ist das Problem. Und zu einem meiner letzten Zerwürfnisse am Millerntor kam ja, als ich die Spiegelgeschichte von Corny, ihr kennt die, ne?
Ja, gehen wir von aus, ja.
Also die Story über den Spiegel in der Klappe.
Achso, ja, kenne ich. Ja.
Wo denn ein St. Paulianer mir gegenüber sagte, ich wüsste ja nicht, was diese Geschichte mit ihm zu tun hat, dann bin ich weggegangen. Weil wer das nicht begreift, was Schritte zur schwulen Emanzipation, wo Conny Lippmann nun Erhebliches geleistet hat, mit dem FC St. Pauli zu tun hat, der soll mal lieber ein anderes Stadion gehen, meines Erachtens. Also bei allem, wo man über Conny meckern kann, über den Part seiner Biografie.
Nein, das kann man nicht.
Das war schon bedeutend und Brühwarm waren auch bedeutend. Auch dass tatsächlich so diese Tonsteine-Scherben-Geschichten laufen ja auch wieder. Demo können wir auch keine mit auf die Playlist nehmen. Schritt für Schritt ins Paradies plädiere ich mir dafür. Dass das auch ein queerer Sänger war, das haben die meisten ja auf dem Zettel.
Ja, auf jeden Fall.
So.
Hat tolle Musik alle mal.
Na, das war so, als wir damals die Pop 2000 Interviews geführt haben, so, wo es ja auch darum ging, wann setzt man deutsche. Also, das war halt so eine Serie über 50 Jahre Jugendkultur in Popmusik und Jugendkultur in Deutschland, damals 2000 eben gelaufen. Das heißt also eben von 1950 aus gedacht. Und da war ja für uns die entscheidende Frage, wer war, was die Verwendung deutscher Texte betrifft, eigentlich besonders maßgeblich. Und wir hatten dann alle gedacht, vorher Udo Lindenberg und Nina Hagen.
Nina Hagen hätte jetzt auch gesagt.
Alle, die wir gefragt haben und vor allem auch im Osten gefragt haben, Tonsteine Scherben. Also es waren interessanterweise irgendwie nicht die Lindenberg-Geschichten. Und es war bei allen so, dass tatsächlich Tonsteine Scherben, Rio Reiser einfach der das Vorbild schlechthin war. Und das hat er ja nun auch bis heute verdient. Und ich weiß noch, wie der im Tivoli aufgetreten ist und schon nicht mehr so ganz unter den Lebenden weilte und Corny sich dabei sehr intensiv um ihn kümmerte, weil der Auftritt gleichzeitig so großartig war, wie Rio Reiser am Klavier saß im Tivoli hier in Hamburg auf der Reeperbahn. Und das sind halt so Phasen der Geschichte irgendwie, wo auch Corny, dass er den tatsächlich dann nochmal irgendwie ins M3-Programm gehievt hat, in der Schmidt schon einfach doch Erhebliches geleistet hat und seine ganz sensible Seite zeigte. Weil Rio Reiser war zum Schluss so ganz fit wirklich nicht mehr, bevor er dann von uns ging. Aber dieser Auftritt war unglaublich gut. Und das auch, weil Corgi an dessen Seite war.
Und das sind so Geister, die wir gar nicht mehr wahrnehmen heute.
Ja, darum reden wir ja darum. Es gibt ja auch die guten Geister. Ne? Und so ein Rio Reiser-Geist ist oft fehlkonnotiert, wenn immer nur dieses macht kaputt, was euch kaputt macht, läuft. Das trifft den eben nicht. Also der eine Band hatte, die Stricher hieß. Ja, haben wir einen Fanclub, der die Stricher heißt und die Geschichte männlicher Prostitution ernst nimmt? Vermutlich nicht.
Nee, ganz sicher nicht.
Nee, glaube ich auch nicht. Überhaupt hat dieser Verein ein sehr gestörtes Verhältnis zur Prostitution.
Und dann hören immer Bad Girls von Giorgio Moroder an. Ne? Also bis hin zu den Fotos, die da drin sind. Kennst du das noch, die Story-Alben? Wo dann auch diese wundervollen Balladen wie On My Honor auch für die Playlist und solche Geschichten drauf sind. Wo sie dieses Bad Girls so offensiv ja auch tatsächlich irgendwie, ich glaube Donna Summer selber wollte das ja gar nicht unbedingt, die haben wir ja auch mal interviewt und die fühlte sich ja von
Bruder auch etwas. Die ist total überrollt worden, glaube ich, von der ganzen Thematik.
Die war ja halt eine evangelikale Christin und kam aus dem Kirchenchor.
Ich glaube, das war so eine, ja, so eine
Sexgöttin, was sie auch nicht wollte.
Wollte ich gerade sagen, also eigentlich wäre ihre Karriere so eine Aretha Franklin Gospel,
noch braver sogar.
Ja, noch braver.
Sie war ja auch immer wieder Vorbild, apropos Geist. Ne? Also dieses Wehrhafte, ne? Sozusagen dieses nicht vereinnahmt werden wollende und reinbleiben wollende, ist ja sowohl von Michael Jackson als auch später.
Nee, ich glaube gar nicht, dass das ihr Ding war. Ja, sie hatte ein bestimmtes Image, wo sie irgendwie ja auch wusste, dass sie damit wirklich weltbewegender war als andere Leute, denen man es eher unterschieben würde.
Vor allem die,
und musste damit leben. Jackson
aber auch abgearbeitet, oder? Da hat sie ja auch an ihr abgearbeitet.
Ja, da ist, ich meine, irgendwie diese Sachen aus den 70ern und danach Sachen, die sind ja einfach so visionär gewesen. Aber ich glaube, für sie war ja das Problem, wie handle ich das?
Also, dass sie,
also bin ich stolz drauf, obwohl ich eigentlich nicht mit einverstanden bin.
Also der markante Unterschied zu solchen späteren Ikonen, wie zum Beispiel so einer Grace Jones oder so, ist einfach, dass das, glaube ich, gar nicht auf ihrem Mist gewachsen war, sondern dass sie auf dieses Podest gehoben wurde.
Die hat ja einen Witz gemacht. Die hat einen Witz gemacht in der Tonkabine, also hat sie uns selber so erzählt. Ich kann das jetzt nur wiedergeben, was sie selber gesagt hat. Und in der Tonkabine von Giorgio Moroder hat gedacht, ich singe jetzt mal wie Marilyn Monroe. Und mach mir dann Spaß draus. Und ohne dass er das wusste, hat er das dann abgemischt. Und sie hörte das im Radio. Also als es fertig war, hat sie uns erzählt. Also die wurde schon auch tatsächlich als schwarze Frau missbraucht von Giorgio Moroder.
Also das klingt jetzt ja so, als wenn
damit es justiziabel wird, in der Variante, wie sie es uns erzählt hat.
Also das klingt jetzt so, als wenn das Master nie zu ihren Ohren gekommen ist,
bevor es an ihr hat sie zumindest behauptet, und es ist ja egal, ob es denn stimmt oder nicht, wichtig ist ja die Haltung, die sie dazu einnimmt.
Naja, zumal das aber auch, also für Europäer ist das ja auch schwer zu verstehen, dass in dem Moment, wo du in den USA dein Copyright
abgibst, das in München.
Das ist ja egal, wo du singst. Ja. In dem Moment, wo du deinen Vertrag in den USA, in Deutschland kannst du, wo wir übrigens den Bogen zu Napoleon schlagen.
Also, das ist aber ein großer Bogen von Giorgio Moroder zu Napoleon.
Wir haben hier in Deutschland das napoleonische Urheberrecht, während die Amerikaner das Englische haben. Du kannst also alles, was dir gehört, sogar dich selbst verkaufen in Amerika. Und das wird Donna Summer gemacht haben.
Ja.
Das geht in Europa nicht. Deswegen verstehen wir das gar nicht. Wie so etwas wie The Symbol gäbe es in Deutschland gar nicht, in Frankreich nicht, in Spanien nicht. Das ist undenkbar, dass jemand, der Prince heißt, nicht Prince ist und die Kontrolle über sich selber hat. In Amerika gibst du das alles ab. Und deswegen ist natürlich, sind Machtfaktoren in der Popkultur so einschneidend, weil sie auch immer mit Identitätsklau zu tun haben und mit Überstülpen. Und du hast überhaupt gar keine Chance, mit dir zu wehren.
Gibt es eigentlich ein Copyright für besonders geile Spielzüge auf dem Spielfeld? zum Beispiel der Markus Lotter Freistoß gegen Nürnberg damals Dezember 2000. Erinnerst du dich, was du da?
Ja, nee, ich erinnere mich an.
Wo Nico Paczynski später noch vor der Gegengerade ein Interview gegeben hat, damals war das noch DSF. Mhm. Die haben ihn interviewt.
Doch,
und wir haben das 1-0 gewonnen durch diesen Freistoß, der aber fast von der Eckfahne kam, gegen den Tabellenführer Nürnberg. Und dann war klar, wir sind weiter im Aufstiegsrennen, während Hannover dann auf einmal abgeschlagen war. Es war alles im Jahr 2000. Max Lotter kennt auch kaum noch jemand, nee, war stimmt. Aber ein Typ. Also echt ein Typ. Den haben
Nico Paczynski kennen die Leute halt nur aus dem Bayern.
Fahrer,
Bayern. Ja. Oder halt vom Bayern-Siegerspiel, oder?
Ja. 2-1. Naja, das war ja die darauffolgende Saison, aber das war ja meine erste Saison damals. Deswegen weißt du jetzt wahrscheinlich noch so genau, wie Nico Paczynski tatsächlich vor der Gegengraden den DSF-Interview gegeben hat und während er seine Antworten gab, also wir fühlten uns so und so auf Platz, dann hat er so die Arme hochgerissen und die Gegengerade antwortete ihm und hat Jubelchöre und es war so geil damals, meine erste Saison. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wie kam ich jetzt von Donna Summer
auf? Oh, über die Copyrights von Donna
Summer. Ob es für sowas eigentlich ein Copyright gibt?
Sehr lustigerweise habe ich eine Diskussion geführt mit einer Anwältin vor über 10 Jahren auf einer Kunstvernissage, die gesagt hat, was mich schon immer gefragt, also die war Urheberrechtsanwältin und hat zu mir gesagt, was ich mich immer frage, ist, warum die Ultras in den Kurven nicht ihre Chants, ihre Gesänge, meistens können sie ja die Melodie nicht schützen, aber zumindest den Gesang verlagsrechtlich schützen.
Nee, der Witz ist ja umgekehrt. Josef hat ja damals, also mein Haupttribünennachbar Josef Wutz, der hier lange das Filmfest geleitet hat, irgendwie in Hamburg auch da Mitglied in meinem Fanclub ist und mittlerweile eine sehr coole Schauspielagentur namens Aries Images irgendwie.
Ach, das ist Aries Images, ja. Oh, er verlost im Übrigen gerade eine Freivermittlung. Ich habe jetzt gedacht, schade, wir sind als Podcaster keine Schauspieler. Sonst hätte ich gesagt, bitte, bitte, lass uns gewinnen. Aber
ja, und Josef wäre da das Gegenüber. Und Josef hat damals das ganze Stadion produziert.
Genau. Das ist ja, wo unser Trainer Film, ist.
Der gleichzeitig, ich wollte gerade sagen, ist das Stadion. Nicht, dass es auf uns zurückkommt.
Nee, das war ja so ein Film, der quasi also aus diversen Kurvenbildern quasi ein Spiel erzeugt hat. Wo ich sogar noch so ein bisschen beteiligt war, weil ich mir den Rohschnitt anguckte, kommentierte und danach wurde er wirklich besser. Und was jetzt aber tatsächlich der eigentliche Autor, der natürlich der tatsächliche Urheber war, auch jetzt gar nicht bestreiten würde. Na, zumindest Josef hatte damals das Problem als Produzent des Ganzen, das ist dann ja durch die Kinos gegangen, dass tatsächlich bei bestimmten Chants der Ultras, ich weiß jetzt nicht, ob der es war, aber die singen ja zum Beispiel von Bots, die 7 Tage lang.
Nee, genau.
FC St. Pauli, FC St. Pauli, FC St. Pauli.
Wollt ihr das auf der Playlist haben?
Ja! Das war schließlich mein erstes Konzert damals.
Aber du hast ein Problem mit der Melodie. Aber was die Ultras eben nicht machen, ist einen Verlag gründen.
Nein, aber der Witz ist, er musste das rauswerfen aus dem Film, aus urheberrechtlichen Gründen.
Aber nicht wegen des Textes, sondern nur wegen der Melodie, oder?
Ja.
Also, der Umkehrschluss, das ist genau das, was die Anwältin mir gesagt hat. Er hat gesagt, wenn ich Ultra wäre, also Ultra-Vereinigung wäre, würde ich meine Texte...
FC St. Pauli, FC St. Pauli.
Das ist doch wurscht.
Das geht, glaube ich, nicht.
Ja, natürlich, das geht nicht. Aber was geht, ist, wir sind Zecken, asoziale Zecken, wir schlafen unter Brücken oder in der Bahnhofsstation. Okay, das selbstverständlich geht das. Da kannst du Verlagsrechte geltend machen. Also bitte, Ultra St. Pauli, gründet einen Verlag. Zur Not machen wir das, wenn ihr keinen Bock drauf habt.
Aber da hast du wieder ein Problem mit der Melodie trotzdem, ne?
Nein, also, hast du nicht. Das sind Verlagsrechte. Und das ist echt interessant, weil dann könntest du Sky nämlich zu verdonnern, Verlagsdateien zu bezahlen, in dem Moment, wo sie das, die müssen die ganze Atmo rausschneiden.
Nein, es muss aber ja irgendein juristisches Subjekt als Urheber geben. Wer ist denn das?
Ja, das
Ultra e.V.?
Nein, das ist der erste St. Pauli, wir lieben den erste St. Pauli e.V. Das ist ja bei Verlagen so, wir sagen einfach, wir haben das mitgesungen und haben jetzt die Verlagsrechte daran. Das machen wir jetzt im Übrigen.
Aber das ist total geheim. Wir machen das ohne, dass sie das...
Nein, das ist überhaupt nicht geheim, weil...
Konstantin Wecker auf der Playlist haben.
Ja, wir machen das für
weil den der Verein. Wecker gleich klingelt.
Und keinem ist der Arm, solange auch nicht der Obrigkeit.
Ich habe auch das keinen Bock, das nur für den FC St. Pauli zu machen. Wir machen das einfach Chance United e.V. nennen wir das. Und
nur bei Botsfield.
Da machen wir die, Verlagsrechte für Chance in Deutschland und in der Welt. Und dann wird das einfach eine gemeinnützige Organisation, die geile Sachen macht. Oder sammeln wir irgendwann glaub, Becher in der Gegend gerade?
Selbst das Wesen Zecken, was ist denn das noch? Das ist doch auch irgendeine Melodie.
Ja, eine Melodie, aber, ja, aber das es geht um den Text.
Ja, aber.
Um den Verlagstext.
Ich weiß gar nicht, was das für ein Original
ist. Das ist ja der Witz an dem Verlag.
It's a Heartache ist das.
Bonitalia.
Aber auch. Ne, was, oh, ich liebe Bonitalia.
Wir lieben alle Bonitalia.
Da ist was dran, ja.
Unser Schwiegervater liebte Bonitalia.
Ja, deswegen ja, das liebe Bonitalia tatsächlich.
Ja, ich hole noch gerade Clips aus der Hand. Wir sind schon bei 2 Stunden. Soll ich noch ein Bier holen?
Ich dachte, ja. Du sagst jetzt, wir sind schon bei 4 Bier. Das wär hart.
It's a heartache.
Not in my heartache.
Das ist es doch, oder?
Ja.
Baby, it's too
ja. Es ist definitiv.
Even when you...
Bonnie Tyler, die habe ich mal im Vorprogramm von Meat Love hier beim Großmarkt. Da habe ich auch Meatloaf interviewt, den habe ich 2-mal interviewt. Und
Open Air?
Ja, das war tatsächlich ein Open Air. Und genau in dem Moment, wo sie Total Eclipse of the Heart, was ich ja wirklich komischerweise liebe, dieses Lied, das kommt jetzt auch auf die Playlist, It's a Heartache und Total Eclipse of the Heart.
Müssen wir Meatloaf auch mal draufnehmen?
Fing es tierisch an zu regnen. Und ich stand da in meinem Kamerateam am Mischpult und wirklich fast rhythmisch zu diesem Turnaround gingen die Regenschirme auf. Turnaround. Das war so ein geiles Bild, weil es da eben anfing zu regnen. Komischerweise liebe ich ja Meatloaf tatsächlich. Ich war sogar mal mit einem Fanclub-Kollegen und Twitter-Freund und so weiter hier auch in der Barclaycard Arena beim Meatloaf-Konzert. Obwohl der ja sogar Wahlkampf, glaube ich, was für Trump oder was für den davor.
Ich glaube, ich habe die Wahrnehmung
da auch so, dass es ist der irgendwie nicht ganz in Ordnung. Aber,
ganz Australien, ne.
Aber er hat tatsächlich das Bad Out of Hell Album dann, was ja schon irgendwie, also ich meine, ob man es mag oder nicht, es ist schon ein Fund. Also,
so wie er auch ein Fund ist, aber es ist, ich finde, er ist ja auch irgendwie, also ich ist jetzt nicht meins, aber ich finde ihn schon eigentlich sehr authentisch und sehr glaubwürdig und sehr, also das, was er macht, ist, kommt wirklich sehr schön rüber.
Nein, er hat in dem Moment, weil er irgendwann eben merkt, dass seine neuen Sachen nicht mehr so wirklich landen können bei den Leuten, hat er tatsächlich in Original-Album-Abfolge Bad Out of Hell nochmal auf die Bühne gebracht, das erste Bad Out of Hell. Also tatsächlich irgendwie von Bad Out of Hell bis zu Two Out of Three Ain't Bad oder wie das in diesem mit dem California Chili Sand.
Und alles so rein.
Genau in der Reihenfolge hat er das nochmal auf die Bühne gebracht und irgendwie war das schon schön. Obwohl das natürlich auch geisterhaft war. Also ontologisch war das auch so der Versuch, irgendwas zu reaktivieren, was ja gar nicht geht, weil natürlich, wann ist das rausgekommen? 77, 78 eigentlich schon zum Höhepunkt der Donna Summer Ära. Also. Und gleichzeitig hatte das aber ja auch viel mit diesem ganzen Rocky Horror Feeling, wo er ja nun auch mitgespielt hat.
Ja, er hat das auch ein bisschen zu der Zeit, also der coole Sound war ja zu der Zeit wahrscheinlich der David Bowie oder wie auch immer Sound. Und er war ja, kam ja mehr so aus der Rock'n'Roll, aus der.
Na, da hängt aber auch viel Glam Richtung noch drin. Also der Glam-Faktor ist bei dem echt nicht zu unterschätzen, so. Also,
aber das ist so dieser klassische Glam-Faktor, also jetzt nicht der Glam-Faktor, den zum Beispiel Bowie hatte, weil das war so dieses Androgyne, ich weiß gar nicht, ob das
also, wenn die Wesen... Also Rocky Horror Picture oder auch, es gibt ja auch diese Live-Aufnahmen irgendwie von Bad Out of Hell, wo er nun wirklich, also ich meine, heute gibt es die Diskussion über Fat-Shaming, der stand da nun wirklich irgendwie in seiner gesammelten Körperlichkeit mit einem Rüschenhemd und spielte das Sexsymbol, also subversiv war das schon auch, also auf irgendeine Art. Und das hat gleichzeitig Teenie-Mythen ja auch karikiert. Ich meine, dieses Paradise bei The Dashboard Light, wo es ja eigentlich um nichts anderes geht als um einen Fick im Auto, wo zwischendrin sogar noch irgendwie ein Baseballspiel oder sowas eingespielt wird. Und es wird gleichzeitig karikiert und das zu Zeitpunkten, als Grease ja nun auch irgendwie ganz groß im Kino war. Also so ohne war das nicht.
Dann nehmen wir doch Grease auch mit drauf, oder?
Das ist was er da
war.
Ja, nein, da. Nee, da ja, komm, es haben sogar
ein altes
Brot, die einen Block links neben mir auf der Haupttribüne immer sitzt.
Der Song ist großartig, aber wie wäre es denn
Nordisch. Mit Nordisch. Wo haben Sie das denn her?
Nordisch, ja, natürlich, aber wie wäre es denn mit der Verliererin, die Dunkelhaarige? Die hatte den viel geileren Song.
Stimmt, Hopelessly Devoted to You.
Ja.
Nee, Quatsch, das stimmt gar nicht. Das war Look at Me an Sandra Dee, war die dunkelhaarige.
Hopelessly
Devoted war auch Olivia Newton-John.
Genau, aber die hatte doch den geileren Song.
Weiß ich das alle, wenn ich das hoch und runter gehört habe?
Also du wusstest das, also das sind die Sachen, von denen du gar nicht weißt, dass du das weißt, weil die so fest auf deiner Festplatte installiert.
Das war tatsächlich die erste MC, die ich mir vom eigenen Geld, also nicht geschenkt gekriegt habe oder so.
Wann war das?
Das war ja, 77. Da war ich 11. war tatsächlich Grease. Und das erste Album, was ich mir gekauft habe von eigenem Geld, also was man nicht irgendwie zum Geburtstag schenkte oder
das
so.
Das sind unsere Gäste.
Saturday Night Fever. Das ist bis heute einfach eins der geilsten.
Da habe ich tatsächlich beides auch in meinem Besitz aus der Zeit. Ich wüsste jetzt auch auf Anhieb tatsächlich nicht, welches mein erstes Album war.
Ich weiß sogar die Situation noch, wo ich es gekauft habe. Die MC war so ein blöder Fernseh-Evers.
Das war bei uns auch so. Das war so ein Fernsehladen, Neulte Musik, die eigentlich so Hi-Fi-Tuning. Und da waren so Platten, waren dann so ein bisschen, standen halt auch so Neuerscheinungen immer noch so dabei. Und dann gab es dann irgendwann The Buggles, das weiß ich, habe ich gekauft, aber es gab vorher auch noch irgendwas.
Mein erstes Album war
You Killed the Radio Star.
Bass ja Jelly Rollers.
Hab ich auch.
Da hatte ich doch Singles.
Womit wir, glaube ich,
bei Outtake
bis 65 sind.
Ich war Bassy Rollers Fan. Ich habe 5 oder 6
Alben. Gimme your love.
Ach, das
war Bassy
Rollers. Na, das stimmt nicht. Das waren so die Teens.
Meine Großmutter.
Stimmt, das sind die Teens.
Das waren die Teens aus
der Hier
mit Robbie, dem Sänger.
Die Variante gab es von Bassy Rollers.
Ja, das
aber nicht von dem Song.
Ich weiß noch genau,
wie die Teens waren.
Gimme, gimme ist ein Schölke beim großen Streis.
Ja, das stimmt. Aber Gimme, gimme ist sozusagen im Original von den Bass City Rollers.
Nein, das stimmt nicht.
Es gibt eigentlich
fast einen Song, das heißt
das war Gimme Teens. Na, die haben jetzt auch, ich hatte ja auch Singles.
Okay, der sagt mir was. It's a rock'n'roll love letter to you.
Aber Gimme Your Love sind Teens, da würde ich jetzt
gleich. Gimme Your Love auf jeden Fall. Aber Gimme, Gimme, Gimme war ein Song, meine ich, tatsächlich auch im Bass City Rollers. Das recherchieren wir natürlich. Und meine Großmutter hat mir einen karierten Schal gestrickt. Tatsächlich.
Ich hatte
Schlaghosen. Ja, wegen der Bassy Rollers. Und ich hatte
jetzt Stahlschuhe. Wie alt bist du, wenn ich so in das
Gefühl habe? Ich bin 67er Jahre.
Ach, sogar noch jünger als ich? Weil Bassy Rollers war ja so noch mein Bruder. Also das war gar nicht was ich...
Also bei mir war es so...
Ich bin 68. Ich war wahrscheinlich...
Also mein Starschnitt war tatsächlich Basically Rollers und ich hatte, glaube ich, es hat mit dem Knie angefangen von irgendeinem und ist nicht wirklich mehr geworden, der Starschnitt.
Am schlimmsten fand ich, dass es einen gab, der Eric hieß und das war der uncoolste.
Das war der Bassist mit Portraschnitt.
Ja, und
Derek war der blonde Drums-Spieler.
Ja, genau.
Und dann gab es Alan, das war der gut aussehende, glaube ich, der die E-Gitarre gespielt hat.
Der Sänger.
Und der Sänger war...
Leslie.
Wieso weiß man sowas jetzt noch?
40 ja, weil wir später. Irgendwann 65 werden. Und dann outen wir uns gegenseitig, dann ziehen wir zusammen und dann sagen wir so, du wurde fucker, jo. Jetzt zieh nach Kalifornien.
Sagst du dann mit 65 eigentlich, zitierst du.
Also wer sagt das denn mit 65 unseren Frauen, dass wir jetzt zusammen wohnen wollen?
Das macht der Kollege.
Das macht Christian. Das ist feige. Das müssen wir schon selber machen.
Mit
65 im Übrigen, die Lieblingsserie meiner Frauen, Gracie and Frankie, schon gesehen, auf Netflix, mit Jane Fonda.
Ach, das sind die
Lily Tomlin. Die
gebliebenen Frauen der schwulen Männer, ne?
Mhm.
Ja, also ich habe nur drüber gelesen, ich habe sie nicht geguckt, tatsächlich.
Eine wundervolle Serie, weil...
Jane Fonda, Aerobic, Olivia Newton-John, Physical, jetzt gehen hier irgendwie so die Assoziationsketten.
Im Grunde genommen ist Jane Fonda in Grace und Frankie ein sich manifestierender Geist der 80er Jahre. Sie spielt ja auch sozusagen die Frau, die sich alles versagt um cool zu sein. Die spielt sie in dieser Serie bis heute. Und zwar mit einer Brillanz, die ist einfach total toll. Und zwar spielt die gegen Lily Tomlin, die sozusagen, die ja leider noch einen Tick besser spielen kann als Jane Fonda.
Jane Fonda war aber schon immer so ein Hauch Selbstironie, glaube ich, in allem, was sie so tat.
Ja.
Und selbst in den Filmrollen, wo sie besetzt wurde, so ganz ernst hat die sich, glaube ich, nie genommen. Ne?
Oh, das hältst du ja auch gar nicht durch. Die ist über 80 und spielt auch eine 80-Jährige. Also die spielt eine jüngere Frau im Übrigen, das ist ja auch total lustig. Also die ist 82 und spielt eine Frau, die gerade die 79 ist.
Ich muss jetzt den Bogen spannen zu ABBA, weil ich habe tatsächlich Gimme und da kommt natürlich immer nur ABBA.
Man after midnight.
Genau, da schließt sich der Geist. Aber ich möchte gerne hier nochmal erwähnen, ich habe
das widmen wir ganz besonders R7C hier, Gimme a Man After Midnight.
Also ich widme es tatsächlich Oke, weil ich habe dann am Wochenende, ich war am Samstag in der Beta-Lounge und da hat Richard von der Schulenburg tatsächlich ABBA gespielt. Und das, ja, das war, es funktioniert immer und es ist sehr schön.
Die Sachen sind aber auch einfach geil.
Sie sind so einfach geil.
Das war so mal.
Und Gimme a Man After Midnight, das war, es gab hier früher das Tuk-Tuk, das kennt ihr eben bestimmt wieder nicht.
Doch.
Du kennst es natürlich wieder, die Jährigen nicht, das passt ja.
An der Eckersallee, wo immer einmal im Monat, also das war ja so ein schwules Café, was eines der ersten ganz Deutschland war,
da hatte
wo offene. Das ist kurz die Geschichte, weil die finde ich ehrlich gesagt für den FC St. Pauli so irrelevant auch nicht. Vielleicht immer keiner kennt diese Geschichten bei uns, aber das ist ja gar nicht unwichtig, dass das Tuk-Tuk meines Wissens eins der ersten Läden tatsächlich in ganz Deutschland war, ähnlich wie das andere Ufer in Berlin oder eben das Café Caldo in Hannover, was auch eine Schaufenster hatte. Also wo du in eine schwule Kneipe auch reingucken konntest.
Das war in der.
Und das war Elkersallee, da ist jetzt ein Kindergarten drin, absurderweise so. Und das war ja revolutionär mit den offenen Scheiben. Das ist
total. Ich muss dazu sagen, ich wohne in der Elkersallee.
Also
in der Kreuzung, deswegen ist es so nah bei.
Na gut, und so Ende der 80er war das so, es gab auch noch den Männerschwarmbuchladen an einem neuen Pferdemarkt, die waren auch immer alle da. Und damals war auch die Schanze noch irgendwie schwuler als heute. Also heute ist es ja eher auf St. Georg, das war damals.
Ja, da gab es ja auch die Piazza noch nicht und das war irgendwie alles ein bisschen, da gab es noch den Fixstern
Möglichkeit. Also das war ja auch als, Ende der 80er, wo ich gerade rede, aber da bin ich frisch nach Hamburg gezogen. Und
da gab es in der Roten Flora auch noch 1000 Töpfe.
Ja, genau.
Wo ich noch Sachen gekauft habe.
Das war außer, wie ich da drin war. Und naja, zumindest war es halt so, dass einmal im Monat war in der Oelkersallee im Tuk-Tuk eben Party. So, wo man so hinging. Also Mann, also Erik nicht, aber wir sind da so hingegangen.
Aber und
Freunde von mir im Fummel sind da so hingegangen, die sich dann extra aufbrezelt. Und da war nämlich immer um 12 lief halt Wiener Walzer und die Schwulen tanzten Wiener Walzer und die Lesben und dann kam später immer irgendwann Gimme a Man After Midnight von ABBA, so als der Song halt, den habe ich immer noch total mit dem Tuk-Tuk, wo ich auch Georgette, die wundervolle, die müssen wir auf die Playlist nehmen.
Georgette, ja.
Das gibt dich nicht her für ein bisschen Orgasmus, am liebsten diese Nummer irgendwie. Wo die noch auf den Tischen sich betrunken hat und uns wirklich zur totalen Begeisterung trieb, so. Und das ist ja auch St. Pauli-Geschichte, ne? Und also das ist wieder so ein Punkt, ich muss doch nochmal komischerweise, auch wenn ich finde, dass Conny heute komische Sachen erzählt, denn natürlich ist das genauso eine Welt, aus der Conny auch entstanden ist, aus der Schmidt auch entstanden ist, aus der Lino Wanders und später Ernie Reinhardt zusammen mit Conny ursprünglich der Schmidt, als es noch total underground war, die hier so versucht haben, so John Waters-artige Bad-Taste-Geschichten da auf die Bühne zu bringen.
Ja, yeah,
das ist so der Spirit, aus dem sowas entstanden ist, aber das war ja nicht irgendwie irrelevant.
Die tanzenden Quallen, die spuckenden Quallen kann ich mich noch daran erinnern. Also das
Annie Sprinkle kennst du bestimmt
auch noch. Annie Sprinkle kennen wir noch. Also bin ich ja auch.
Ich war
ja
sehr offen,
soll ich sagen.
Mit Oliver, dem einzigen Mann, den ich kenne, mit dem ich mal einen Zungenkuss hatte. Aus Versehen
natürlich. Aber wahrscheinlich nur, weil er SV-Fan ist.
Das ist tatsächlich der bestaussehendste Mann, den ich kenne.
Du hast mit einem Mann geknutscht.
Nur mit einem.
Aber Erik.
Ja, irgendwie. Das
kannst du aber doch nicht.
Fühle ich mich auch behindert in irgendeiner Weise.
Gekappt. Gekappt. Die Ich habe definitiv mit mehr Frauen geknutscht, als du mit Männern geknutscht hast. So viele waren es auch nicht, aber ein paar waren es doch.
Das Thema hatten wir ja sowieso schon mal vor der Domschenke vor ein paar Jahren.
Das weiß ich schon gegangen.
Sowieso
ist
wahrscheinlich
volltrunken.
Ja, natürlich volltrunken, aber vor der, vor der Domschenke.
Wir waren heute auch vor der Domschenke.
Ja, und da war auch nicht viel über von dem, was ich
vor der Domschenke. Der Spirit der Domschenke ist heute ein bisschen gebröckelt.
Der war heute da nicht mehr.
Den reaktivieren wir wieder.
Ja, den wollen wir auch reaktivieren, weil da sind wichtige Sachen passiert. Zum Beispiel der schwule Budweiser ist da passiert und all solche Sachen. Und da hattest du irgendwann einmal gesagt, auch irgendwie, als wir uns zu Wort gehalten haben, dass du gesagt hast, ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich auch als schwuler Mann irgendwie in so ein Schema gepresst, in das wir Heten uns ja nur gepresst fühlen, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken. Und dann hast du irgendwann gesagt, ich bin mir ganz sicher, wenn wir diese ganzen Normen nicht hätten, wären wir alle wie.
Das glaube ich ehrlich gesagt sowieso, ja.
Und das ist der Moment gewesen, wo ich gedacht habe, wahrscheinlich stimmt das.
Weil B ist ja auch schon so eine bescheidene Abstraktion. Also wir würden auf Individuen reagieren. Und
genau.
So eine Abstraktion
also
wegen schlechter.
Genau, also wir wären...
Das könnte immer noch sein, dass wir den einen mehr als Männer gelesen haben, rauskämen, aber das muss überhaupt nichts heißen, weil es ging um das Besondere gegenüber und nicht um eine allgemeine Konstruktion, worauf stehe ich denn nun mal?
So, genau.
Das war so der Gedanke, der da so...
Und das war unsere Diskussion und als Ergebnis habe ich mich irgendwie behindert gefühlt. Also im Sinne von, mir fehlt was.
Echt?
Ja.
Also...
Ja, im Sinne von... Im Sinne von, nicht einen gewissen Wahrnehmungsbereich nicht wahrnehmen zu können.
Achso, ja, das ist, ja klar, das ist eine Heteronormativität. Ist
ja, genau. Also,
ist eigentlich eine Form von Selbstbeschränkung, die indoktriniert wurde. So.
Ja. Ja, aber die ja auch nicht so einfach ist zu überschreiten, die vielleicht auch nicht in meiner, sozusagen nicht in meiner Macht liegt, sie zu überschreiten. Du erinnerst dich vielleicht, als ich vor, das ist ja auch schon 10 Jahre her, auf einer Party war, wo ich der einzige heterosexuelle Mann war und ich dir SMS habe, damals gab es WhatsApp noch nicht, und du meintest, probier doch mal was. Und da habe ich gedacht, na, vielleicht ist das gar keine schlechte Idee. Ich probiere mal zumindest mal zu flirten.
Jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich dran, ja.
So, dann habe ich gedacht, ich probiere mal zu flirten. Da stand ich in der Küche, weiß ich noch ganz genau, mit 5 Jahre jüngeren Männern. Alle wirklich attraktive Männer, die lustigerweise jemand anderen immer gehänselt haben, dass er eigentlich eine Hete ist. Ne, und irgendwann sagt, nein, ich bin schwul und die so, nein, du bist eine Hete. Dann haben sie den ganzen Tag gehandelt, aber mich haben sie nicht als Hete erkannt. Und haben sozusagen mit mir geredet und mit mir geflirtet.
Die wurden auch schon mal vom Fan ausgeschrieben, lustig fast.
Und ich bin schon öfter für schwul gehalten worden, aber das ist ja, sozusagen, also da bin ich nicht aufgefallen, sozusagen. Und konnte mich sozusagen unter, sozusagen, als ja, sozusagen, offensichtlich der einzig Anormale da frei bewegen. So. Und fand 2 Sachen total interessant, weil du hattest gesagt, probier mal was, und dann gesagt, okay, ich mache das jetzt mal. Ich probiere mal zu flirten. Und das hat nicht funktioniert. Das hat nicht funktioniert.
Also das ist mir jetzt auch schon oft passiert, dass ich mit Typen flirten wollte und die wollten dann gar nicht zurück. Halt.
Ja, aber ich wollte ja gar nicht. Sozusagen, also es hat funktioniert, in dem Sinne hat es funktioniert, aber bei mir hat es nicht funktioniert. Und das Komische ist, dass ich aus dieser Party rausgegangen bin.
Ersin C hier, du hörst hoffentlich gerade C.
Und, also, mich immer noch ein bisschen minderbemittelt gefühlt habe. Gedacht habe, das ist irgendwie blöd, weil das wirst du wahrscheinlich in deinem Leben nicht mehr erleben. Das ist doch irgendwie bescheuert.
Also das Schöne am Flirten ist ja, dass es wirklich geschlechterunabhängig ist, oder?
Also ich glaube, das ist eher, also wir sind ja so ein bisschen, haben uns wegbewegt von dem Gedanken der Ontologie, aber der eigentliche Gedanke ist ja der, es steckt in Retro im schlechtesten Fall was Reaktionäres und im besten Fall tatsächlich eine uneingelöste Utopie. Und ich glaube, die uneingelöste Utopie besteht ja darin, auf die Individuen, wie wir das eben schon hatten, auf die Individuen zu reagieren.
Ich wäre gern bei der progressiven
Variante. Und dann eben auf das zu reagieren, was einem begegnet, flirtend. Und da ist es dann erstmal nicht mehr so relevant, ob das nun irgendwie männlich oder weiblich
diskutiert ja, ist. Ja, obwohl das Wort flirten da ja immer noch konsensfähig ist.
Aber ach so, ja, okay, das ist
ein bisschen Staubbegriff. In dem Moment, wo man über Sexualität spricht, ist das nicht was anderes? Oder ist das jetzt eine heteronormative Einordnung. Ja, ist das nicht was anderes, geil zu sein, als jemanden süß zu finden?
Oder so? Boah, nee, das sind Begriffe, die würde ich jetzt gar nicht in den Topf werfen.
Richtig?
Nee, ich würde eher so mit Sympathie, also ich würde es gar nicht behaften mit unter der Gürtellinie und ober der überhaupt der Gürtellinie, sondern eher der Tatsache, dass einem Menschen sympathisch sind und der Umgang einem total positiv vorkommt. Unabhängig vom Geschlecht. Also jetzt, dass man einfach merkt, ja, dass so...
Es gibt ja schon unterschiedliche Arten des Thrills, aber ich glaube tatsächlich...
Das kann dann immer noch entstehen, finde ich.
Also ja, ist das so? Kann es dann entstehen?
Also ich glaube, ja. Ich muss jetzt mal kurz hier was positiv Queeres im Gegensatz zu meines Erachtens, und dafür könnt ihr mich dann gerne kritisieren,
schimpfen. Machen wir auch.
Negativ heteronormativen ist einfach, dass das... es gibt ja von Marcuse und solchen Leuten, die glaube ich, nicht unbedingt schwulenfreundlich waren. So linke Theoretiker gibt es ja so Slogans von der Erotisierung der Welt, was dann eben nicht das meint, was irgendwelche Gamer, die gerne irgendwelche Feministinnen drangsalieren, meinen könnten, sondern das ist eigentlich irgendwie so die Idee, so ein bisschen wegzukommen von der reinen Penetration.
Das ist sehr lustig, weil ich wusste genau, dass du das sagst, weil du hast irgendwann
du hast es mir auch deswegen gerade
hingeworfen. Irgendwann vor der Domschenke hast du mal so...
Ihr habt so einen schönen Doppelpass gespielt.
Und hast gesagt, ihr Heten seid so penetrationsfixiert, hast du gesagt.
Ja, das stimmt
also okay,
ja
auch.
Ich meine, es gibt
war das der Pass in die Schnittstelle?
Nein, das stimmt vor allem auch. Ich glaube, das ist so lustig, dass du gerade gesagt hast,
ich komme doch hier auf die Erotisierung, weil ich glaube tatsächlich, das ist zum Beispiel, das ist ja erkennbar, wenn man sich dann, ich habe das nie gemacht, dafür war ich schon zu alt, aber wenn man sich in diesem ganzen komischen App und Fick-App und so weiter kam, ist es ja schon so, dass das ist meines Erachtens und da ist eben Jens Spahn einfach irgendwie so ein Rollback in queeren Welten möglicher ist, auch sowas wie eine Erotisierung von allen, sei es nun irgendwie Füße, Hände, Ohren oder sonst was für ein Kink irgendwie, was weiß ich, tatsächlich in so einem Rahmen von so einer allgemeinen Erotisierung, die wegkommt von dem reinen Penetrationsmodell, zu empfinden. So, das ist jetzt hier so ein großer Slogan, aber ich glaube tatsächlich, dass das eigentlich das Gute an den queeren Welten auch war und dass es so Filme wie die Rocky Horror Picture Show und ähnliche Geschichten überhaupt nur gibt, weil das Heten irgendwann gepeilt haben, ey, es gibt ja mehr als Fortpflanzung bei zugezogener Gardine, wo dann irgendwann mal ein Kind da rauskommt. So.
Rocky Horror Picture Show übrigens.
Hatten wir vorhin tatsächlich
ach, über so.
Meatloaf, gerade Meatloaf. Waren, der da ja auch mitgespielt hat. Aber worum es mir in dem Moment geht, ist tatsächlich, dass schon irgendwie Sexualität auf Fortpflanzung orientierte Penetration zu beziehen, zwar möglich und denkbar ist und im Sinne der katholischen Kirche auch das einzig Mögliche und Denkbare, aber ich glaube ja, die Welt ist vielfältiger und es kann einen auch ein Lächeln erregen, ohne dass man und so weiter, also das ist so und ich glaube, dass queere Welten eigentlich so eine Welt eröffnet haben, die teilweise von Heden okkupiert wurde, teilweise auch nicht. Und dass das aber genau auch der Punkt ist, wo tatsächlich irgendwie gerade diese nun wirklich westlichen Modelle von Sexualität einfach obsolet sind. Weil schon, wenn du dich irgendwie mit einem Gott wie Shiva beschäftigst, sieht die Welt ja komplizierter aus.
Sind das westliche Modell?
Ja, also ich meine, wenn man jetzt doch, so.
Aber hallo. Sind da, aber ich meine jetzt so ja. Varianten wie antike,
vor allem Poetan,
griechische
Antike, sage ich jetzt nur.
Also da finde ich, da gab es halt schon.
Die Antike, das war ja offensiv. Das Lehrer-Schüler-Verhältnis.
Naja, aber da gab es dieses Klassische, also da gab es das Bild der Ästhetik.
In dem Moment?
Ja, ist völlig berechtigte Frage, aber das ist jetzt so, dass, das Bild der Ästhetik dann doch schon...
Was für ein Bild der Ästhetik meinst du denn da?
Wie soll ich das beschreiben?
Also ich glaube, mal zurückbezogen auf so die Hauntologie, das ist so das alte Griechenland. Das ist ja auch so eine Geisterwelt, die man so als Folie, je nachdem wie sie einem gerade passt, dran
also holt. Geister ja, im doppelten Sinne.
Also Geschichten, wenn man Geschichten erzählt, da sind wir ja alle nicht frei. Ja. Also wir erzählen ja alle nur die...
Also die griechische Mythologie als Geschichte oder als Geschichten, da gibt es so viele Varianten, die jetzt wirklich... finde ich schon extrem spannend sind und auch übergreifend sind jetzt.
Ja, also ja, nur, das sind Klischees. Ist ja so viele gibt es gar nicht. Es gibt ja fünf.
Ist das so?
Ja, fünf. Es gibt vor allem die Butterung des Milchmeeres, könnten wir hier gerade. Butterung des Milchmeeres könnten wir hier gerade gar nicht diskutieren. Das sind eben so die ganzen alten Hindu-Mythen, die gibt es ja auch. Es gibt auch die Ashanti-Mythen, wo Anansi irgendwie, worüber Neil Gaiman Bücher geschrieben hat, auftaucht als Spinnengott zum Beispiel und das heißt also, allein schon unsere Vorstellung von Mythologie ist natürlich jetzt, ich will gar nicht Odysseus oder die alten Griechischen gerade irgendwie herabwürdigen oder irgendwas, aber ich glaube, dass auch der Mythen- und Erzählungsschatz tatsächlich irgendwie vielfältiger ist. Und wenn du gerade so in die indischen Mythen hineinguckst, ist auch das Bild von Sexualität und so weiter einfach ein anderes, als wenn du dir die
griechischen
Mythen anguckst, wo eben so immer schon so ein Schüler-Lehrer-Verhältnis da, wo es irgendwie um Sexualität zwischen Männern geht, angenommen wird. Und ich finde jetzt ewig Foucault, was er, aber ich lasse das mal. Weil wenn du so in die Hindu-Mythen hineinguckst, wo ja die Absurdität ist, dass auch noch irgendwie der britische Kolonialismus dafür gesorgt hat, dass so was wie Homosexualität verboten wurde in Indien, was aber in der Vorstellungswelt als so ein Monolith im Gegensatz zur Heterosexualität nie aufgetaucht ist, wo das so divers ist, so viele Geschichten gibt, dass ich immer nur erstaune bei den paar Sachen, die ich weiß und wir immer wissen, wir wissen nicht viel.
So, okay, das heißt, es gibt eine Fortsetzung von dieser Thematik.
Ja, aber es gibt auch geile Bollywood-Soundtracks, die auch mit auf die Playlist können. Total geile so Filmmusiken und so, das ist so cool,
was
es da gibt. Ja, aber zum Beispiel der Lingam, das ist irgendwie anders als hier, wo man so einen gemarterten Jesus in der Kirche sich anguckt. Das ist der Schwanz von Shiva, der da angebetet wird in einer abstrahierten Form. Aber nicht etwa, weil das automatisch phallozentrisch bluten muss wäre, sondern weil auch die Vorstellung tatsächlich von Lust, Sexualität und so weiter einfach eine andere ist, die ich gar nicht kommentieren könnte, weil ich es nicht weiß. Und das ist, finde ich, immer das, wo man ja eigentlich landen soll, im Unwissen hinterlässt man die Geister der Vergangenheit und erobert sich was wirklich Neues.
Wo ist das? Ist das im Grunde genommen der Knoblauch unserer Zeit? Ist sich.
Nee, du brauchst ja gar keinen Knoblauch, wenn du dich drauf einlässt. Also dann hast du ja nichts mehr wegzuscheuchen. Also,
das ist ja lustigerweise beim Knoblauch auch so. Beim Knoblauch selbst auch so.
Das heißt, wenn du dich drauf einlässt, lebst du ewig?
Oh Gott, es gibt nichts Schöneres als eine. Ganze Knoblauchzehe zu einem Stück Fleisch zu essen, das ist...
Dann kommt aber tatsächlich Tom Cruise nicht vorbei.
Interview mit einem Vampir. Ich liebe ja diesen Film. Ne?
Der ist leider sehr gut. Also nicht leider.
Ich bin wirklich kein Tom Cruise-Fan. Brad Pitt, aber das ist so...
Das ist seine größte Rolle, würde ich auch sagen.
Bei Tom Cruise ist das die größte Rolle.
Ja.
Pitt kommt ja ein bisschen bescheuert darüber. Entschuldigung. Aber, aber Tom Cruise ist so großartig.
Nach lockere Geschäfte war das dann übrigens.
Ne, wie hieß der einfach noch? Dieser Flugzeugfilm?
Top Gun.
Das ist erzähl nochmal ein und Cocktail vielleicht noch.
Oh, den Soundtrack, den machen wir aber nicht auf die Playlist. Nee, der macht alles kaputt. Nicht.
Aber irgend so ein Bollywood-Hymne müssen wir schon immer drauf haben. Hier Frank Alien, den du ja auch kennst, als DJ-Kollegen. Der hat mir nämlich irgendwann mal so einen Bollywood-Disco-Sampler mit so Trip-Hop-Elementen irgendwie. Und da waren so geile Sachen drauf, aber ich kann dir jetzt keinen Interpreten nennen.
Das ist so ein schlechter Song. Ne? Und den habe ich sofort.
Welchen?
Welcome to the Danger Zone.
Der sagt mir zum Glück gerade noch
Top Gun was. Welcome to the Danger Zone.
Ich bin viel so guckt, weil er mich
tatsächlich. Das ist so schlecht, das ist so schlecht, das ist so schlecht. Ah, wegschmeißen, dann lieber Rambo.
Sechs.
Wozu ist dieses blaue Licht? Es leuchtet blau.
wir haben es ja auch langsam, ne? Ja. Blendest wahrscheinlich ja eh schon wieder viel vorher aus.
Nein, wir kriegen jetzt die Kurve und es ist ja auch fortgeschrittene Uhrzeit. Ich kann mein Mikro gar nicht mehr sehen, weil die Bierflaschen davor schon in die leeren. Das ist ja echt unglaublich.
Wir sind jetzt nochmal auf Darmstadt noch einmal zu kommen. Genau, ich hatte ja meinen Song schon gesagt, irgendwie Sing Halleluja von Dr. Alban würde ich gerne.
Ich meine, der ist aber
so. Ansonsten was von Years and Years oder Troy Sivan oder
Simon. Years and Years ist ja sehr punktuell. Ich würde mich
geschmackssicher. Die heißen doch so, oder?
Ja, geschmackssicher würde ich mich aber tatsächlich, hatten wir auch kurz, vielleicht hinter meinem Kommentar verschwunden, You Can Touch This. Würde ich dann tatsächlich noch von MC Hammer. MC Hammer. Ich liebe vor allem die Dance Moves in dem Video von
MC Hammer. Das ist so eine geile Nummer.
Ich will das jetzt zerstören.
Kannst du nicht mehr.
Doch, da sind am Darmstadt gegen. Ja, natürlich, den Podcast kann ich nicht zerstören, will ich auch gar nicht. Aber ich bin bei noch ein Brot, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Ei, noch
etwas. Das ist vom Laden, das kommt hier von.
Hose, Toten Hosen?
Wirf mal, nee, hier, Gebrüder Blattschuss.
Ach so.
Wirf doch mal eine Butter rüber.
Ich dachte, Hip-Hop-Bombi-Bob von den Toten Hosen.
Ihr wart doch bei dem Spiel jetzt, oder?
Ja, wir waren beim Blattschuss-Spiel.
Das wird noch ein.
Übrigens ist ja der fehlende Kollege ist ja morgen tatsächlich auf dem Weg in Stadion und ist vor Ort. Insofern wird er uns vielleicht auch mal beim nächsten Podcast als Ausblick.
Das ist das letzte Spiel im Bruchweg. Nach Quatsch, Bruchweg.
Da waren wir.
Da waren wir im letzten Spiel im Bruchweg.
Böllenfalltor.
Böllenfalltor, das letzte Spiel im Umgebau.
Hat sich Eger und Lechner verabschiedet? Das waren die beiden.
Ja, das waren die beiden.
Wen sehen wir denn morgen visuell? Gibt es Überraschungen bei Darmstadt? Also wir sehen Dirk Schuster als Trainer.
Sulu ist weg, ne?
Sulu ist in der dritten Liga in der Türkei. Es gibt jetzt, gab es Neuzugänge?
Dann ist Darmstadt auch tot für mich, wenn Sulu weg ist. Also Sulu war für mich Darmstadt.
Ich weiß gar nicht ganz genau. Darmstadt ist unter Frankfurt da irgendwo, ne?
Ja. Ich muss mal so ein Sulu-Wortspiel mit Bienen, weggebienen machen, weil es einfach so naheliegend ist.
Ja, mach.
Habe ich jetzt.
Achso. Dann nehmen wir aber auch den Hummelflug, ne, mit auf die Playlist. Und zwar den von der Michael Jackson-Gitarristin. Die hat so eine geile Version vom Hummelflug. Die eiert tatsächlich Michael Jackson, der als Sexist nur mit so einer SM-Maske auf die Bühne geschickt hat. Wie hieß die denn noch? Die haben wir mal interviewt. Das ist eine ganz bekannte Gitarristin. Und das wirkt so totale Arschlochhaftigkeit von Michael Jackson gewesen. Das, man fand, sie spielt ja gut Gitarre, aber sie sieht nicht gut aus. Und da hat ihr so eine fiese MSM-Maske auf.
Ach, ich weiß, ja, bei seinem wie hieß es, war ein schweres Album.
Das war so das Anfang der 90er.
Ja, das war so ein, oh ja, komme ich jetzt nicht drauf, das ist ganz fies.
Na, das also, ist eine Hammer-Gitarristin, diese Frau. Und einer von meinen Autoren, Tom Teunissen, der ja auch irgendwie immer zweimal einen Grimme-Preis gewonnen hat, der hat ihn mal interviewt und die hat auch den Hummelflug aufgenommen, tatsächlich.
Und sowas wäre Prince mit Sheila E. nie passiert, dass es irgendwie gedisst hätte. Oder aber, fällt mir ein, ich habe ein sehr gutes Konzert in den 80ern mal gesehen.
Sheila E.
Das habe ich gerade auf die Playlist, genau.
Sheila E. hat gerade auf Facebook ein Video veröffentlicht.
Das habe ich sogar gesehen.
Hast du geteilt? Ich habe es geteilt, weil sie gesagt hat.
Nicht Glamorous Life auf die Playlist?
Funk. Funk ist nicht das, was du hörst, sondern es sind die Ghost Tunes. Lustigerweise. Was ein schöner Abschluss unseres Podcasts ist, weil.
Nee, ich bringe noch einen.
Ich habe auch noch einen. Ich wollte noch mal eine Geschichte zu erzählen. Ich habe tatsächlich als Maske, Michael Jackson Maske, ich habe mal, ich glaube 1986, damals in der Fabrik ein Konzert gesehen von Rocco Schamoni mit den Goldenen Zitronen. Da hat er das ganze Konzert performt.
Hinter der Bühne.
Nee, mit einer.
Michael Jackson.
In einer Maske. Genau. In einer Maske oder einer Ganzkörpermaske von Michael Jackson sozusagen.
Das war stimmt, das hast du schon mal erzählt.
Ja, also in unserem fünften ein bleibendes Erlebnis irgendwie in meinem
Körper. Das haben wir auch beim Einmal hier auf Klüsen kommen, den Clüso, den wir ja am Anfang hatten, der schließt sich jetzt der Kreis. Der hat einen Song, den ich wirklich liebe, ich war so sehr dabei. Und den würde ich eigentlich gerne als Song zum morgigen Spiel haben. Dass alle Spieler ich das in der singen. Ich war so sehr dabei.
Ich habe nicht mitgeschrieben, ich muss den Podcast machen.
Ich war so sehr dabei. Das wird unser Ausfader und danach kommt das ganze Stadion.
Ja.
Das ganze Stadion.
Und wir wollen, auch wenn es sich nicht so anhört, wir wollen 3 Punkte in Darmstadt.
Außerdem Clouseau, du bist zauberhaft. Ich muss es dir nochmal so gesagt.
90 Euro 10 St. Pauli verkauft.